Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Passt.
Kiek an, 143. Heute reden wir vor allen Dingen über unsere und, nee, unsere Frauen ist Quatsch.
Können wir aber auch machen.
Wir reden über das erste Frauenmannschaft oder das erste Frauenteam von Union und ein bisschen auch über die Europameisterschaft. Und dazu haben Ralf und ich, hallo Ralf.
Hallo Jan.
Man kann so Matthias sagen, okay. Es ist wirklich egal. haben wir uns jemanden eingeladen, sie ist die jüngste Sportressortchefin Deutschlands.
Einer übrigen neuen Tageszeitung.
So, von Tageszeitung, genau. Sie kann Urs Fischer noch beim Fliegenfischen was erklären. Und wurde deswegen von ihm angerufen. Hallo Inga.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Und ja, hallo Hörer.
Hallo ihr da draußen, genau. Was dazu sagen, frisch gebackene Ressortchefin seit dem 1.8.
So ist es, war ich letztes Mal noch nicht, als ich hier saß.
Das stimmt, genau. Da habe ich auch noch geraucht.
Also kommt zu Kiek an, werdet Gäste und ihr macht Karriere.
Das ist ein Sprungbett, ja. Genau. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal über die Europameisterschaft sprechen? Da habe ich ja viel geguckt, ihr wahrscheinlich auch, du wahrscheinlich berufstechnisch auch.
Ich habe viel geguckt und ich war sogar ja auch vor Ort. Ich war beim Halbfinale und beim Finale in der Schweiz, in Zürich und in Basel.
Oh man, ich habe jedes Spiel auch geguckt, nicht live, aber da auf dem TV. Hm. Ja, habe Inga mal versucht zuzuwinken, aber sie hat es nicht gesehen. Nee, ich habe wirklich jedes Spiel auch geguckt, also es war echt ein Traum.
Ich bin von denen, wo die FIFA und die UEFA sagen, ist nicht mehr unsere Zielgruppe von der Arbeiterklasse und konnte natürlich um 21 Uhr keine Fußballspiele mehr gucken, weil einfach nach 22 Uhr ist Schlafenszeit. Also ich habe manchmal noch die erste Halbzeit geguckt, aber Verlängerung, Elfmeterschießen um 0 Uhr, ich muss um 4 Uhr aufstehen, das wäre nicht gegangen.
Das verstehe ich, vor allem bei dem vielen Elfmeterschießen bei der EM.
Ja. Ja, wie war's?
Ah, es war fantastisch. Wir haben vorher gesagt, also meine Kollegin Charlotte, sie war die ganze Zeit dort, die ganzen 4 Wochen über. Und wir haben vorher gesagt, dass wenn die Deutschen es bis ins Halbfinale schaffen, dann fahre ich hinterher, damit wir dann auch zu zweit dort sind. Und ich habe natürlich mich extrem gefreut, dass Ann-Kathrin Berger da im Viertelfinale so eine krasse Show abgeliefert hat und die es wirklich geschafft haben, ins Halbfinale einzuziehen. Und als ich dort ankam, also ich war erst in Zürich fürs Halbfinale, dann eben gegen Spanien, dann im Finale England-Spanien war in Zürich und es war eine richtig, richtig coole Atmosphäre. Man hat in Zürich sofort gemerkt, dass da gerade EM ist, die haben sich total Mühe gegeben, die ganze Stadt irgendwie entsprechend zu dekorieren. Es gab auch so einen City-EM-Walk entlang der Limmat und auch in Basel war richtig was los, super viele Fans aus ganz Europa. Ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
Und wir haben ja damals mit Leonie, Leandra
Fleury.
Genau, haben wir ja damals schon über die EM so ein bisschen prognostiziert, was so passieren könnte. Es ist ganz anders geworden, ne? Also es ist ja, wir haben ja damals festgestellt, dass in der Schweiz Frauenfußball im Prinzip noch mit den Füßen getreten wird, mehr oder weniger. Und der hat ja richtig Aufmerksamkeit.
Absolut, die Schweiz war wirklich im EM-Fieber und die Stadien waren ja schon vorher, deutlich vorher ausverkauft, man hat gar keine Tickets mehr bekommen, was erstaunlich war, weil die haben größere Stadien als zum Beispiel in England ausgewählt für die EM. Mhm. Die hatten ja auch zusammengerechnet bei der ganzen EM den höchsten Zuschauerschnitt, den es jemals gab bei einer EM im Fußball der Frauen. Und das hat echt so Auffahrt genommen. Ich habe mich auch total gefreut, dass die Schweizer diese Gruppenphase noch überstanden hat und dann noch ein K.O.-Spiel hatte, weil man das gemerkt hat, dass die richtig Bock bekommen haben. Und es wäre schade gewesen, wenn das zu früh vorbei gewesen wäre. Leandra habe ich übrigens auch beim Finale getroffen, die war auch mit dabei. War für England und hat sich dementsprechend gefreut, dass die Engländerinnen da ihren Titel verteidigen konnten.
Aber ich hätte gedacht, dass die EM in England, bei einem fußballverrückten England, die haben ja auch in großen Stadien gespielt, dass da der Zuschauerschnitt doch schon relativ hoch war. Deshalb hat es mich überrascht, auch so, positiv überrascht, dass in der Schweiz dann doch mehr Zuschauer in den Stadien vor Ort waren. Das zeigt, dass der Frauenfußball Nicht nur im, nicht
nee,
nur,
wächst ja überall.
Ja, nicht nur da, sondern wirklich schon ein Faktor geworden ist ja, bei den Zuschauern, auch in der Wirtschaft, Sponsoren. Gibt's ja eine neue Studie.
In England war es, ganz kurz nur in England, war es aber auch ein bisschen strange, weil das Finale war zwar im Wembley-Stadion, ja. 90.000 Leute, aber ansonsten haben die halt oft in so 5.000 dann gespielt,
okay.
Wo dann keiner Tickets bekommen hat, ja.
Genau, nee, wollte nur sagen, es gibt so eine neue Studie, die besagt, dass bis 2030 sich das Zuschauerpotenzial bei den Frauenspielen, bei den Frauenmannschaften ums Dreifache erhöhen wird und natürlich auch die Anzahl der Sponsoren auch ums Dreifache wachsen könnte. Da hat man sich die europäischen Ligen so angeguckt und das Wachstumspotenzial. Das ist eine recht interessante Studie.
Ja, das ist ja, wenn ich da mal einhaken darf, das ist ja so ein typischer Fall von, was zeige ich im Fernsehen? Ja, also als ich und du im jugendlichen Alter waren, wir haben Wimbledon geguckt und wir haben Tennis nachmittags nach der Schule geguckt, weil es einfach im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Jeder kannte Boris Becker, jeder kannte Steffi Graf, die da gegen Navratilova und Wiss Ickvat oder Ivan Lendl gespielt haben. Und irgendwann wartet dann bei damals Premiere, jetzt ja Sky, verschlüsselt und wurde nicht mehr wahrgenommen und Tennis wurde dann eine Nischensportart. Als dann die Bundesliga mehr oder weniger ins Private gezogen ist, hat ARD und ZDF Biathlon ziemlich aufgezogen und RTL Skispringen und da war das dann plötzlich ein Hype und ich bleibe dabei, was im Fernsehen gezeigt wird für die Massen, wird automatisch auch besser vermarktet, als wenn man, also irgendwann kommt dann eben diese Gentrifizierung, wie wir in den Städten sehen, also das ist jetzt ein schöner Sprung, aber irgendwann kommt dann eben, dass irgendein Privatsender sagt, oh, das muss ich jetzt aber deckeln, das muss ich jetzt für mich nehmen. Mhm. Und dann ist das wie sag mal, Friedrichshain, plötzlich ist alle zu.
Ja,
weil es zu laut und kommst in den Club nicht mehr rein. Also so findet das auch im Sport statt.
Mhm. Deshalb ist das ja auch so beeindruckend, dass ARD, ZDF wirklich jedes Spiel gezeigt haben.
Ja, jedes Spiel.
Jedes Spiel, dass sie sich im Prinzip die Rechte dafür gesichert haben, was ein cleverer Schachzug war, hat sich ja jetzt gezeigt. Und bei dem Spiel, ich glaube, beim letzten Spiel der deutschen Frauen, über 14 Millionen Zuschauer, ja. Die sich das Spiel angetan haben. Und das ist ein Marktanteil von über 56% gewesen. Das erreichen nicht mal die Männer.
Ich fand es trotzdem schade, dass die immer erst 21 Uhr waren, da stimme ich dir auch zu. Und ich hatte mal so ein bisschen rumgefragt, woran das eigentlich lag. Und tatsächlich haben das quasi die Nationen gemeinsam entschieden. Und da gab es schon auch die Einwände, wo gesagt wurde, hey, die Club-WM der Männer findet parallel statt. Und weil die Spiele gerne gucken wollen, haben sie die Frauen nur nach hinten geschoben. Ne? Also das war halt auch echt mistig, dass diese völlig unnötige Club-WM da parallel noch.
Da haben sich ja ARD und ZDF wohl auch bemüht, um wenigstens Spielberichte zu bringen. Und selbst die wurden geblockt, weil man das ja exklusiv auf The Zone gucken sollte. Was aber, glaube ich, nur die Nerds gemacht haben. Also die Einschaltquoten waren absolut miserabel. Und die Zuschauer zahlen ja auch. Ich kann nicht mal sagen, wer Weltmeister geworden ist.
Ich habe nicht ein Spiel geguckt.
Ich habe gar nichts
gesehen. Er hat mich überhaupt nicht interessiert.
Also ich habe nur insofern wahrgenommen, als dass ich mir gesagt habe, vielleicht spielen wir in den ersten zwei Spieltagen gegen Bayern oder gegen Dortmund und die sind noch nicht fit, hoffentlich bleiben sie lange dabei. Das war das Einzige, was mich interessiert, wie lange da bleiben und das hat sich auch bestätigt, wir spielen am zweiten Spieltag gegen Dortmund. Nie war die Chance größer, eine unausgeruhte Mannschaft vor sich zu haben, aber andersrum, ja, sind ja auch alle Sportler, wird sich erst in Jahren zeigen, dass die überspielt sind. Und die Gefahr besteht, dass die Frauen in die gleiche Fahrwasser kommen und dann auch nicht mehr rauskommen und dass das auch zu ein exklusiver Club wird.
Immer kommerzieller hat man auch jetzt schon gemerkt. Ne, dass, also mit der wachsenden Öffentlichkeit verändern sich eben auch Dinge, die meiner Meinung nach sich nicht verändern sollten. Also die Zuschauerzusammenstellung verändert sich. Die Nahbarkeit der Spielerin lässt auf jeden Fall nach. Also so diese Dinge, die einen bei den Männern halt oder die viele bei den Männern nerven, die zeigen sich jetzt in so kleinen Ansätzen bei den Frauen. Und ich glaube, da muss man jetzt echt aufpassen, dagegen zu halten und das auch so ein bisschen zu verteidigen, ne? Damit das halt nicht immer, damit die Männer nicht so dieser Maßstab sind immer.
Ja, und du hast ja dann auch mit der Bayern-Spielerin gesehen, wie der Hype im Prinzip so wie damals Ballack, als der verletzt war und sich der Fokus darauf gesetzt hat, ach, die Wade Deutschlands oder Knie Deutschlands oder
Lena Oberdorf meinst du?
Nee, ich meine.
Wie bei Julia Quinn, bei der Kapitänin, genau, die sich im ersten Spiel direkt verletzt hat.
Genau, dass dann so ein Hype entstanden ist, den sie wahrscheinlich nicht mal wollte, sondern der da einfach passiert. Also ist eine hübsche junge Frau, ja, aber eigentlich eine gute Fußballspielerin und darum sollte es gehen und nicht um ist besonders hübsch und wissicke. Aber da haben sich eben hat sich eben das Fernsehen mehr oder weniger aufgestürzt.
Sie hat ja auch ein cooles Zitat vor der EM gesagt. Sie meinte, sie hat keine Lust mehr, immer die Schöne genannt zu werden. So hat, glaube ich, die Bild-Zeitung sie vor ein paar Jahren bezeichnet. Sondern sie meinte, ich bin diejenige, die geht auf den Platz, der ist es scheißegal, ob sie ihre Zähne verliert. Sie schmeißt sich in jeden Zweikampf, wenn es darum geht, Tore zu schießen. Das fand ich irgendwie cool. Also das nervt ja die Spielerin einfach auch selber, diese Art der Berichterstattung. Aber ich fand vor allem auch krass, als man bei der Ann-Kathrin Berger, bei der Torhüterin, hat man ja gesehen, dass die erst total kritisiert wurde und schon in Frage gestellt wurde von vielen, hätte jetzt wirklich sie mitnehmen sollen oder nicht. Und dann hat sie halt so viele Elfer gehalten. Dann auf einmal war sie die Königin des Turniers und irgendwie so dieses Auf und Ab ist, glaube ich, auch für die Spielerin extrem herausfordernd. Ne? Dieser Druck der Öffentlichkeit.
Ja, ich fand auch, dass, also bei mir war ja anders als bei den meisten unserer Zuhörer. Ich war, als Deutschland gegen Polen gespielt hat, natürlich für Polen, weil da ja
Tanja Pawlak.
Pawlak gespielt hat und eine Spielerin von uns dann ist. In dem Moment und natürlich bin ich für den Unioner. Also dieser Nationalstolz geht bei mir gar nicht, aber ist schon so, dass auch im Fußball hübschere Spieler, also ansehnlichere Spieler, also die wurde gut passt, auch bessere Verträge kriegen. Also das ist überall so. Das liegt nicht nur in den Leistungen, sondern du musst auch ein bisschen was von dir geben. Und ja, da ist er natürlich ein Zugpferd. Und die Torwart und die Ann-Kathrin eher nicht. Also die muss sich wirklich durch Leistung präsentieren, um so wein um zu werden. Und diese, wo sie da rückwärts da mit der Hand das aus dem Dreiangel, das, was ein Eigentor sonst gewesen wäre, rausgeholt hat, ja, das war natürlich überdimensional. Also das war dann schon, da konnte man dann nicht mehr vorbei. Aber wenn das Gewinn gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich durch die Decke gegangen.
Na, ja, sie hat, Gewinn hat vor allem, spielt ja schon ewig einfach in der Nazi, oder? Die hat jetzt schon mit 17, 18, glaube ich, angefangen. Die ist halt einfach schon, hat sich ja seit Jahren einfach einen Namen aufgebaut.
Also da passt ja alles. Also sie heißt Gewinn, sie spielt bei Bayern, sie ist jung, sie ist, hat einen festen Standpunkt.
Ja, ja.
Also sie ist schon Weltstar. Also sie hat schon das Zeug dafür. Und ich freue mich sehr auf die Bundesliga, schon alleine, weil Bayern da nochmal, in meinen Augen, nochmal eine ganz andere Nummer ist als bei den Männern schon alleine. Also bei den Männern sind es ja auch, sag mal, schwer zu schlagen, aber in der Frauenbundesliga ist es ja das Maß aller Dinge. Also
Julia Quinn ist also bald in der alten Försterei auf jeden Fall.
Ja, das und
ist
nicht schön. Nur sie, also als ich, wenn du die Interviews von den Frauen dir mal angehört hast und wurden sie mal gefragt, in ihrem Verein, da wurde Bayern München, VfL Wolfsburg genannt oder Frankfurt, da dachte ich, Manometer, und die laufen irgendwann ja alle bei uns auf. Starke Leistung.
Und irgendwie absolut. Ist doch kein, hast du WLAN-Anruf oder?
Ich habe aber Flugmodus drin, kam so durch.
Dann ist es so. Jetzt ein bisschen aus dem Konzept.
Nee, ich wollte damit einfach nur sagen, da wurde mir schon Himmelangst, was da für
nee, ich freue mich eher drauf.
Ja, das auch, aber die Qualität, die da bei der EM unterwegs war, und auf einmal hörst du die, oh, die spielen bei Bayern, die spielen in Wolfsburg, die kommen dann ja irgendwann auch zu uns. Da, okay.
Nee, wir haben ja erstmal, jetzt springen wir so von der EM, wir haben ja erstmal einen guten Zug gemacht, wir haben ja erstmal den Vizemeister leer gekauft.
Ja, im Spielerteam und auch im Funktionsteam.
Genau, und sozusagen, wir können ja mithalten, also das ist ja kein Thema. Nee, aber und für wen warst du, um das mal zu fragen im Endspiel, wenn...
Bei der EM? Ich habe schon, ehrlich gesagt, den Spaniern ein bisschen mehr die Daumen gedrückt. Ich fand, dass sie so unheimlich großartig gespielt haben, das ganze Turnier über, und es sehr verdient hätten. Und mir tat es echt auch ganz schön leid, dass ich habe mich natürlich auch für die Wiedmann und für ihr ganzes Team irgendwie mitgefreut. Und es war auch toll zu sehen, wie mit welcher Abgezocktheit der Chloe Kelly am Ende das Ding noch versenkt hat. Aber ich fand, die Spanierinnen haben schon den einfach einen ganz tollen Fußball also gespielt bei der EM.
Bei der Vorrunde habe ich gedacht, okay, Spanien schlägt keiner.
Ja, genau.
Und ich habe mir dann den Turnierbaum angeguckt und habe gesagt, boah, das könnte unser Halbfinalgegner werden, also aus deutscher Sicht sozusagen. Und da wird, zu dem Zeitpunkt, Turnier entwickeln sich ja, aber das ist zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, na, hoffentlich wird es nicht zweistellig. Mhm. Ja, also nicht, dass der Hype dann auch runtergeht, weil man sagt, na boah, jetzt ist schon wieder einer hier, der ja, alles im Grund und Boden spielt. Aber es war ja dann, das Halbfinale war ja dann Tatsache so, dass es auf Augenhöhe stattfand und das war für mich schon sehr überraschend. Also ja. Auch schon die Schweiz gegen Spanien hätte auch schief gehen können.
Also die Schweiz hat zumindest in der ersten Halbzeit echt gut gegengehalten. Da habe ich auch gedacht, wenn das mal nicht, also da habe ich befürchtet, dass es zweistellig wird, aber die haben lange gut mitgehalten und können echt auch so, glaube ich, stolz auf sich sein, dass sie da überhaupt gegen dann diesen Gegner so lange das Null gehalten haben. Es war echt, war stark. Bei Deutschland fand ich es auch ziemlich stark und habe dann aber im Finale auch gedacht, ja, es ist halt auch ein verdientes Finale. Also das Niveau fand ich war so hoch bei England, Spanien. Das war schon einfach ehrlich gesagt geil zu sehen, so auf welchem Niveau der europäische Fußball da ist.
Ja, und die Schweizerinnen hätten in der ersten Halbzeit auch das eine Tor machen sollen oder müssen. Ja. Dann wäre das natürlich ganz schön schwer geworden für die Spanierinnen, weil sie waren sich ihrer Kraft ja sicher. Aber wenn du erstmal 1-0 zurückliegst und dann noch in dem Gastgeberland, das kann eine eigene Dynamik bringen und ich glaube, dass auch der Ausfall von Gwin für die Mannschaft oder für das Team, Mannschaft klingt ja mal so nach Männern, für das Team, für das deutsche Team dafür gesorgt hat, dass alle nochmal ein bisschen enger zusammengerückt sind und dass sozusagen die Leistungsbereitschaft eine andere war, auch für den anderen beispielsweise zu pausieren, ohne zu meckern. Also
die Mentalität war beeindruckend. Die haben echt nochmal so richtig, sind zusammengerückt, haben sich da irgendwie auch, also ich meine, dann Gwin war ja auch dann wieder mit dabei, nach einem Spiel hat sie ausgesetzt, danach war sie wieder mit im Publikum und hat dann da auch angefeuert und so weiter, hat ihre Ansprachen ja auch am Anfang gehalten. Ich glaube, so die Mentalität war auf jeden Fall so die größte Stärke des deutschen Teams.
Das hätte ich übrigens nicht gemacht.
Was?
Also an Julias Stelle hätte ich die Ansprachen nicht gemacht, auch wenn ich Mannschaftskapitänin bin, aber da hätte ich mich rausgehalten, weil, also das macht sie natürlich für das Team, aber die Medien haben sich genau darauf gestürzt. Also das war genau so diese, die Leaderin pusht ihr Team nach vorne und so weiter. Also das fand ich für mein Gefühl zu sehr Hollywood.
Echt? Ich fand das war toll. Ich fand das toll. Und mir tat das auch so leid, dass sie nun nach ihren Kreuzbandrissen an der Vergangenheit, dachte mir, wenn sie sich schon verletzt sind, soll sie wenigstens das noch mitnehmen. Und ich glaube, es kam bei den Mitspielerinnen ja auch gut an. Aber was natürlich das Problem war, ist, dass der Wirk halt alles quasi um sie organisiert hat, taktisch. Und wenn du halt niemanden hast auf der Position und dann fällt sie weg, dann kannst du noch so eine krasse Mentalität haben, aber das ist einfach super schwierig dann zu kompensieren. Ne? Und dann hat die Wamsa, die auf ihrer Position gespielt hat, ja dann rot kassiert und also es war schon auch alles ein bisschen chaotisch zum Teil.
Obwohl die Wamsa heißt sie?
Nee. Ja, die hat das toll gemacht.
Die hat dafür, dass die erst 3 natürlich oder 4 Nationalspieler hatte, die hat ja noch gar nicht so viele Spiele gehabt.
Ist auch jung.
Geht da rein und macht da so ein Ding, spielt da hoch und runter und hält die Abwehr da zusammen mit den anderen Damen. Und das Ding war ein Reflex auf der Linie. Ich glaube, natürlich, das hat jeder von uns gemacht. Das ist dann leider in dem Fall eine Doppelbestrafung, Rot und Elfmeter. Aber es war schon tragisch.
Naja, es gab schon Sachen, wo ich gesagt habe, das machst du eigentlich, sag mal, das musst du dir eigentlich schon als junge Spielerin abgewöhnen. Also diese den Ball mit der Hand versuchen überhaupt zu nehmen, das wurde mir schon in der Jugend verboten vom Trainer. Ja, macht das erst gar nicht. Also, sag mal, natürlich willst du den Ball irgendwie abwehren, wenn er auf dich zukommt, aber du solltest möglichst diesen Reflex unterdrücken. Und ja, also die roten Karten waren relativ dumm. Beide,
ja, definitiv.
Also, ja, obwohl beide auch ein bisschen schwer vergleichbar waren. Ne? Ich meine, die Wamsa ist eine super junge Spielerin, die hat da plötzlich, sollte die Stammspielerin sein, hat wahrscheinlich damit gerechnet, kaum zum Einsatz zu kommen und dann an dem Hahn ziehen. Das war, fand ich nochmal ein bisschen andere Kategorie.
Das war wohl das Dümmere von beiden Sachen, muss ich dann auch sagen, mit den Hahn ziehen, weil im Jugendbereich kannst du das vielleicht noch machen. aber da sind überall Kameras und Video überwacht und es wird auf jeden Fall der Schiedsrichterin gesagt, du, wir haben da auf dem Monitor gesehen, dass sie ganz klar am Stop gezogen hat. Und wenn die Schiedsrichterin rausgeht und sie das anguckt, ist klar, was passiert. Ja, also wir haben ja jetzt 4-5 Jahre Videobeweis in der ersten Bundesliga Männer oder Videoüberprüfung. Wir wissen ja alle, wie eine Sache aussieht, die in Zeitlupe gezeigt wird, jemanden. Immer brutaler als alles andere. Und ja, und an den Haaren ziehen ist auf jeden Fall, das kannst du nicht mal irgendwie erklären. Und wenn die Schiedsrichterin da gesagt hätte, nö, reicht für mich nicht für Rot, dann hätte sie sich danach erklären müssen.
Mhm. Ja, wie ist dein Gesamtfazit von der EM in der Schweiz?
So ein bisschen geteilt. Also auf der einen Seite, ich fand es wahnsinnig toll zu sehen, welche Aufmerksamkeit das bekommen hat, welches Spielniveau das hatte, wie die gesamte Stimmung war. Es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Gleichzeitig habe ich schon auch öfter gedacht, man muss jetzt, was ich auch vorhin gesagt habe, so ein bisschen aufpassen, dass es halt, viele haben das immer so als sicheren Raum bezeichnet, den Fußball der Frauen. Und man muss, glaube ich, jetzt echt aufpassen, dass es das bleibt. Ne? Also jetzt unter den Fans waren jetzt auch öfter mal vor allem Männer, die irgendwie rumgepöbelt haben. Dann haben zum Teil die Spielerinnen, auch gerade die rote Karten kassiert haben, krasse Anfeindungen währenddessen auf Social Media bekommen, die Jessica Carter, die bei England spielt und die mit Katrin Berger zusammen ist, genau, die hat rassistische Anfeindungen bekommen. Sydney Lohmann, die im Halbfinale da den einen Fehler gemacht hatte, hat irgendwie Morddrohungen bekommen. Also so, das genau, man muss, glaube ich, jetzt echt aufpassen, welche Dynamik das so entwickelt und was mit dieser steigenden Aufmerksamkeit für Probleme einhergehen. Ne? Und diese krasse Kommerzialisierung, man kommt an die Spielerinnen echt nur noch schwer ran. Also auch so aus Presseperspektive ist es zum Teil nicht so ganz einfach, was man ja vor allem von den Männern eigentlich vorher kannte. Es hat total Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass, genau, man muss mal so ein bisschen gucken, wie die Entwicklungen jetzt, glaube ich, weitergehen in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja.
Also ich fürchte, dass man mittellangfristig Spielerinnen und Spielern verbieten wird, Social-Media-Kanäle überhaupt zu bespielen, weil das geht ja gar nicht mehr. Also das ist ja, du also auf den Plattformen, auf denen ich bin, ist das noch harmlos, also das ist meistens Blue Sky, aber ich verwende kein Meta. Insofern ist Instagram für mich ja kein Ding. Aber
ja, es ist eine Einnahmequelle. Es ist einfach ein Werbeding. Ja,
sicherlich, aber da müsstet Agenturen machen.
Machen vielleicht im großen Teil, im großen Stil.
Weil Mord, also wenn du auf deinem Handy guckst, du hast den ganzen Tag, sag mal, Katzenbilder gesendet oder was ich was, und plötzlich machst du einen Fehler im Fernsehen, und also geht ja auch andersrum. Also wir haben ja jetzt gerade den Fall gehabt in der Politik, wo die von der, hilf mir.
Die Richter?
Nee, die, wie heißt es denn? Die Musik gehört hat im ARD, ich weiß, wie sie heißt, die im ARD-Sommerinterview Musik gehört hat, schöne, im Hintergrund.
Ach so, ja.
Die hat ja irgendwo anders ein Interview gegeben oder hat wurde irgendwo befragt und da hat ein Zuschauer einfach nur den Kopf geschüttelt, während sie gerade eine Lüge erzählt hatte.
Genau.
Und der hat auch Anfeindungen in Social Media gekriegt, nur weil er mal beim Grünen Vorstand war, irgendwie in NRW oder keine Ahnung in welchem Bundesland, kriegt er dann plötzlich Morddrohungen. Das ist
kein fußballspezifisches Phänomen.
Ja, ich würde Social Media möglichst verbieten.
Ja. Aber kommen wir mal zum Fußball zurück. Du hast ja Leandra getroffen, die wir ja auch schon bei unserem Podcast hatten. Eine tolle Spielerin bei Grasshoppers. Und du hast ja auch ihre Mutter getroffen, die wir beide sehr gut kennen, Corinne. Und Corinne hast du dich ja auch getroffen und hast ja mit ihr auch teilweise die Spiele geguckt. Und dann gab es vor der WM noch einen schönen Anruf aus der Schweiz, der uns alle ein bisschen überrascht hat, aber ja, dich nicht.
Ja, der Fußball der Frauen, der ist, glaube ich, immer ganz gut für Überraschungen.
Da ging es gar nicht um Fußball, da ging es um Fliegenfischen, ne? Hatte ich vorhin schon gesagt.
Um Fußball und Fliegenfischen, die schönsten Themen der Welt.
Du, man muss dazu sagen, du bist auch begeisterte Anglerin.
Genau, jetzt müssen wir erstmal verraten, um wen es ging.
Ach so, Mist.
Und zwar um Urs Fischer. Darauf spielst du an, nehme ich an.
Trainer, oh Gott.
Genau, der Urs Fischer war nämlich auch bei der EM relativ, hat eine wichtige Rolle gespielt. Der war nämlich Botschafter bei Fußball kann mehr, so eine Netzwerkorganisation, die sich einsetzt für, für Gleichberechtigung im Fußball. Und da war Urs Fischer auch mit dabei.
Und Corinne hat das mit initiiert in der Schweiz.
Genau, Corinne gehört zu den Initiatorinnen von Fußball kann mehr. Darüber kennen auch die, also da sind die auch vernetzwerkt sozusagen. Und genau, ich hatte dann schon vor einer ganzen Weile meine Anfrage gestellt, ob nicht Urs Fischer vielleicht Lust hätte, mal ein bisschen über den Fußball der Frauen, seine Tochter Rihanna hat ja auch lange Fußball gespielt, und über die ganze EM und die Schweiz und natürlich das Fliegenfischen zu sprechen, weil ich nämlich vor 2 Jahren zum ersten Mal Fliegenfischen war. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Angelschein gemacht und habe dann eine neue Technik ausprobiert, das Fliegenfischen. Es ist sehr nerdig, aber ein kleiner Exkurs. Genau, das Fliegenfischen funktioniert anders als klassisches Fliegen. Man imitiert quasi mit dem Köder eine Fliege, einen Insekt auf der Wasseroberfläche, versucht dann, sich daran anzupassen, was zu der Jahreszeit besonders gerne gefressen wird. Und Coco Chanel zum Beispiel war auch Fliegenfischerin, also gibt einige auch prominente Menschen.
Also die Pose ist sozusagen nicht im Wasser, sondern so 20 Zentimeter über dem Wasser, oder?
Also das ist die sieht auch anders aus, eine ganz lange Rute und vorne ist dann genau, da ist keine Pose, da ist auch kein klassischer Köder, da ist eben so eine kleine Fliege, die hat auch kein richtiges Eigengewicht. Deswegen ist es ganz schwierig überhaupt mit diesen schwungvollen Bewegungen die Angelrute so zu werfen, dass dieser Fliege, die im Prinzip ja kein Gewicht hat, auf der Wasseroberfläche landet. Es erfordert viel Übung. Ich habe mich da auch oft in Bäumen und Gräsern verfangen beim Üben. Aber irgendwann hat es geklappt.
Also die schwimmt auf dem Wasser.
Genau, die schwimmt auf dem Wasser. Man steht selber, in Berlin-Brandenburg ist es verboten mittlerweile, aber in der Schweiz zum Beispiel nicht. Man steht mit Badhose im Wasser und hantiert dann mit seiner Fliegenrute. Und gerade so, ich sag mal, Bachforellen zum Beispiel oder diese ganzen springenden Fische schnappen dann nach den Fliegen, die auf der Wasseroberfläche sitzen oder den anderen Insekten, Nymphen, wie auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe irgendwann mal auf Instagram gesehen, dass Urs Fischer genau diese Angeltechnik Fliegenfischen auch angewendet hat. Und eigentlich habe ich immer davon so ein bisschen geträumt, mit ihm mal Fliegenfischen zu gehen und darüber eine Reportage zu machen. Ja, jetzt wurde es ein Interview, aber es war auch lustig und er hat sich sehr gefreut, dass ich auch schon mal Fliegenfischen war und konnte es, glaube ich, gar nicht so richtig glauben, aber es ist ja auch sehr, sehr nerdig.
Ja, es war ja vor allen Dingen überraschend, weil wir hatten das Thema ja schon mal, da hat er ja noch, ist ihm zu privat, nee, lieber nicht. Und jetzt auf einmal klingelt bei dir das Telefon und Urs ist am Telefon.
Ja, ja, und das war auch alles völlig spontan. Corinne meinte auch im Nachhinein, naja, wir Schweizer sind manchmal ein bisschen spontan. Genau, ich hatte dann ungefähr 10 Minuten zwischen Ankündigung, dass wir gleich sprechen können und dann dem Telefon.
Oh.
Aber ich hatte ja auch eh schon viele Fragen im Kopf, die ich ihm unbedingt stellen wollte. Und genau, dann haben wir über die EM gesprochen, über Union, er hat sich ganz positiv über die Entwicklung des Frauenteams bei Union geäußert. Finde das ganz klasse, was da so in die Gänge gekommen ist. So. Hat es sehr bedauert, dass in der Schweiz der Fußball der Frauen noch auf so einem niedrigen Level, was die Bezahlung, die Professionalität und so weiter angeht. Genau.
Das war ja dann auch seine Tochter, Rihanna spielt ja aktiv, glaube ich, noch Fußball.
Mittlerweile nicht mehr.
Mittlerweile nicht mehr, okay.
Aber sie hat lange, genau.
Genau. Und da hat er ja auch erzählt, wie das bei seiner Tochter war, wo die sich immer umziehen mussten. Und das war ja dann leider auch die Schlagzeile, die ja irgendeine Zeitung gemacht hat. Aus dem Interview raus, und da muss man dazu sagen, du hast das erste Interview einer deutschsprachigen Zeitung mit ihm geführt, seitdem er bei Union gegangen ist. Und haben sich natürlich viele Zeitungen draufgestürzt auf das Interview, unter anderem auch diese komische 4 Buchstaben. Naja, will man nicht Zeitung nennen, ist es glaube ich auch nicht mehr. Und hat daraus eine Schlagzeile gemacht, die eigentlich an den ganzen Artikel völlig vorbeiging.
Das stimmt. Was ich sehr aussagekräftig fand, war, dass Urs meinte, seine Tochter hat im Fußball eigentlich deutlich mehr Erfolge zu verzeichnen als er, weil sie zum Beispiel auch schon mal Champions League gewonnen, nee, aber zumindest relativ ziemlich gut abgeschnitten hat zum Beispiel und zigmal Meisterin geworden ist und so weiter. Und ich finde, dass genau diese Aussage ja zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit, wie wenig Professionalität dahinter immer noch steckt, weil natürlich Urs Fischer deutlich bekannter ist als Rihanna Fischer, obwohl sie halt wahnsinnig erfolgreich auch war. Ne?
Mhm.
Ja. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich natürlich vor allen Dingen Union-Fan bin und jede Champions League-Finale, auch der Männer, würde ich für ein Union-Spiel sausen lassen. Ich gucke sowieso keine Champions League, außer klar, wenn Union mitspielt. Also insofern ist für mich klar, dass ich Urs Fischer bekannter finde, weil der war nun richtig leibhaftig da.
Naja, eure große Trainerlegende, klar.
Ja, und er hat ja zum Schluss eine Aussage getroffen, die so ein bisschen aufhorchen lässt. Du hast ihn ja gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mal eine Frauenmannschaft zu trainieren. Mhm.
Hat er jetzt nicht, das hat er jetzt nicht ausgeschlossen oder so. Ja, voll. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er sich in der Schweiz sehr, sehr wohl fühlt, sehr happy wieder ist, mit der Familie zu sein. Also, was man so zwischen den Zeilen gelesen hat, klang nach. In der Schweiz ist und bleibt es ganz schön.
Hast du ihn auch gefragt, wie seine Zukunftsvorstellungen sind?
Hast du ja gerade gesagt.
Naja, er ist seit 31.06. nicht mehr bei Union angestellt. Also irgendwann muss auch Urs wieder Geld verdienen. Hm. Gehe ich mal von aus.
Glaube ich nicht.
Naja, ein bisschen.
Sein Essen fängt er ja selber.
Sein Essen fängt, okay, selbst an.
Nee, müssen wir mal von anderen Gesetzmäßigkeiten rausgehen. Also nicht jeder, der mal im Fußball Liverpool zum Meister gemacht hat und Dortmund zum Meister gemacht hat, nagt am Hungertuch. Ja, also die meisten haben mit dem Fußball sehr viel Geld verdient und müssen dir nicht die deutsche erklären oder dir irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Fitnessgeräte aufschwatzen, die sehr teuer sind, sondern die machen einfach keine Werbung, die können einfach von ihrem Geld leben, Leute, die vernünftig wirtschaften. Und ich breche eine Lanze für Leute, die sagen, ich habe in meinem Leben so viel Geld verdient, ich muss nicht mehr arbeiten. Mhm. Ja. Also ich kann jetzt machen, was mir Spaß macht. Und zu denen scheint Urs Fischer zu gehören, der sehr geerdet ist, während andere eben, sag ich mal, oder jetzt weiche ich auch schon wieder ziemlich ab, aber wenn ich zum Beispiel nur den Günther Jauch sehe im Fernsehen als Werbe für die Allianz und für die Apotheke da, ja, als ob ich überhaupt glaube, dass er zum Allgemeinmediziner geht. Also ich glaube eher, dass der Arzt zu ihm kommt, wenn überhaupt, also als Privatversicherter, und dass er sich auch um seine Rezepte gar nicht kümmern muss. Aber wie gesagt, solche Leute müssen immer noch mehr machen. Und Urs Fischer gehört wahrscheinlich zu den Menschen, die eher sagen, ja, wenn ich was kriege, ist es okay, aber ich muss mich nicht in den Vordergrund schieben.
Geerdet wirkt er auf jeden Fall sehr. Und er hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er es einfach total wertschätzt, gerade wieder die Zeit mit seiner Familie zu verbringen, in der Schweiz zu verbringen. Man darf ja, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie sehr das zu kurz gekommen ist über so viele Jahre. Ne? Und jetzt da irgendwie wieder nah zu sein bei seinen Liebsten, ich glaube, das ist schon klang so, als sei es ihm sehr, sehr wichtig.
Ja, er war ja im letzten Jahr oder bis vor kurzem ja noch im Gespräch, mal bei Bochum, mal bei Köln.
Schweizer Nationaltrainer.
Schweizer Nationaltrainer.
Also ich glaube, die Nati ist wahrscheinlich noch das Erste, denke ich mal, was er machen würde. Aber wie gesagt, muss ihm Spaß machen. Und ich glaube, er hat der Welt bewiesen, was er kann. Mhm. Deswegen ist er auch so gefragt und wird bei jeder kleinsten Trainerbewegung sofort immer als der Favorit genannt. Ich persönlich, wie gesagt, bin echt der Meinung, dass er sich nicht auf jeden Schleudersitz setzt, sondern dass er wirklich ziemlich geerdet sagt, er möchte sein. Also hat er ja angefangen, sag ich mal, einen Spielstil zu spielen, der ja 5 Jahre, 6 Jahre fast sehr erfolgreich war und dann irgendwann ausgecoacht war von anderen. Ja, deswegen hat es dann nicht mehr funktioniert. Und wenn dann der gegnerische Trainer eine Möglichkeit findet, dagegen was zu machen und gleichzeitig auch noch die Spieler nicht mehr so in die Zahnräder greifen, wie es eigentlich sollte, und das System dann irgendwie kaputt ist, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und da muss er sich natürlich was Neues überlegen irgendwo, aber das einfach bei Köln zu kopieren, hätte ich von Anfang an nicht für möglich gehalten. Und warum sollte er sich auch in Köln auf die Trainerbank setzen und sein Denkmal zerstören?
Nö, ich finde es ja sympathisch. Ich finde es ja, kann so bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn er vielleicht die Frauennationalmannschaft, also der Schweizer, übernimmt. Hm? Man war ja mit der Pia Sundhage, glaube ich, von Anfang an nicht so zufrieden, also nicht von Anfang an, sondern vor der WM nicht wirklich zufrieden, EM nicht wirklich zufrieden. Das Ergebnis kann man jetzt doch relativ positiv sehen,
ja,
wie weit die Schweiz gekommen ist.
Ja, die allgemeine Meinung hat sich doch sehr verändert über das Turnier hinaus.
Das ist sehr lustig, oder? Ja. Also Trainer, Trainerinnen, Also ich fand, dass die englische Nationaltrainerin immer so wirkte, als wäre sie ja nicht dabei. Also sie wirkte so fremd.
Die Wiegmann, ja, die ist, die hat diese, das ist ihre Art, immer schon.
Ja, ja,
ich finde das immer total cool, wie die da steht und die, da musst du doch als Spielerin denken, boah, die vertraut uns auf jeden Fall. Ne? Und dann im Vergleich zum Beispiel, also gerade im Finale war das halt krass, fand ich, die spanische und die englische Trainerin nebeneinander zu sehen, wie die Spanierin hat total eingebracht die ganze Zeit und die Engländer.
Und mit dem Wück waren sehr viele Leute nicht zufrieden. Und ich halte eigentlich auch bei einem Frauenteam es besser, wenn eine Frau Trainerin ist, weil Männer haben Probleme, die Sportlerinnen haben, in ihrer Karriere vielleicht nie erlebt. Ja, also ich sag mal, wir wissen alle, dass das ja auch dynamisch ist mit der Periode zum Beispiel. Also darauf muss man achten, gibt es bei Männern einfach nicht im Männersport. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn Urs Fischer die Nati übernimmt, aber welche spielt dabei jetzt nicht so die Rolle? Ich würde mir eigentlich wünschen, dass eine starke oder eine Fachfrau die Nationalmannschaft der Schweiz übernimmt, weil es auch wichtig ist, dass auch da gezeigt wird, dass Frauen das auch können.
Ja, ist ja in der Bundesliga bei uns nicht anders. Sind ja, glaube ich, nur vier Trainerinnen in der Bundesliga. Vier, alles andere sind Trainer. Also das ist da trotz der professionellen Strukturen, trotz der ganzen Erkenntnisse anderer wissenschaftlicher Ansätze, wie man Frauen zu trainieren hat, sind es trotzdem nur vier Frauen bis jetzt. Aber gut, das ist ja, da wären wir ja schon beim nächsten Thema. Aber
da wollte ich auch langsam dann mal hinkommen. Aber
genau.
Ja. Apropos Bundesliga.
Nee, erstmal machen wir noch mit Urs Fischer zu Ende.
Genau. Hast du mit ihm einen Termin zum Fliegenfischen vereinbart?
Naja, dafür, dass er gerade nicht coacht, ist er irgendwie dann doch ziemlich busy. Ich habe ja gestaunt, er hat ja bei der EM, ich habe ihn auch gefragt, warum hast du noch kein Spiel dir angeguckt? Sagt er, ja, er hat so viel zu tun, aber zum nächsten geht er. Dann war er ja auch einmal im Stadion dann nochmal, aber ich habe gestaunt, also so ganz konkret wurde es nicht, aber er schien auf jeden Fall einen vollen Zeitplan zu haben. Genau, ich hoffe, dass wir das nochmal irgendwann anders realisieren können. Aber er weiß jetzt auf jeden Fall, dass es in Berlin jemanden gibt, der sehr gerne mal mit ihm fliegen, fischen gehen würde.
Ja, das ist doch schon mal. Ich meine, es gibt ja in Politikerkreisen, die freuen sich, wenn sie die Handynummer von Trump haben. Du hast die Handynummer von Urs.
Die ist jetzt eingespeichert.
Seid auf du und ich glaube, wenn er mal wieder in Berlin ist, sagst du uns dann, wo er angeln geht und wir kommen mal gucken. Geh mal hin, oder? Ja.
Machen wir so. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass Inga in die Schweiz fährt, weil sie ja am Wasser stehen möchte.
Stimmt.
Ja, das stimmt. Ja.
Warum ist das eigentlich, warum darf man das in Deutschland nicht?
Ah, das ist jetzt eine lange, das wird sehr bürokratisch und kompliziert, aber es gibt beim Angeln gibt es verschiedene Regularien für die unterschiedlichen Bundesländer und für die unterschiedlichen Gewässer. Und in Berlin-Brandenburg ist es, ich glaube, um die Ufer nicht zu beschädigen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man darf auf jeden Fall nicht man darf nicht im fließenden Gewässer seinen Fisch landen. Also man darf nicht da drin stehen, den fangen und dann rausholen dabei. Aber es ist wie gesagt sehr bürokratisch. Ich habe mir das alles mal reingeknallt in den Kopf vor der Angelprüfung und es ist nicht mal so viel davon übrig.
Okay. Was ist man, wenn man einen Angelschein hat? Ist man ein Oberangler oder man ist ja beim Segeln hat man dann einen Skipperschein?
Ich habe einen Angelschein.
Okay, das heißt richtig, Angelschein. Okay.
Ich habe einen Angelschein mit 0 Fehlerpunkten.
Oh.
Beim Führerschein habe ich mehr Anläufe gebraucht, beim Angelschein hat es beim ersten Mal geklappt.
Ich habe einen Bootsführerschein.
Oh, okay.
Also ich könnte dich fahren.
Ach, gut zu wissen. Mich und Urs Fischer.
Zum Angeln.
Natürlich, würde ich so ja zu jeder Tag- und Nachtzeit machen. Also da wäre dann auch Union egal. Wenn Urs Fischer und du mit mir im Boot fahren würden, würde ich fahren darf, aber nur in Deutschland und nicht auf dem Rhein.
Ja, das kann ja auch sein, dass es sehr spontan geht, wie wir jetzt gelernt haben. Im Rhein war ich übrigens in Basel vorm Finale. Das ist ja total irre, da kann man ja einfach drin schwimmen. Das ist ja anders als in Köln. Jetzt angeblich keine große Gefahr, aber das war schon irgendwie krass, in diesem breiten Rhein dann da sich mit der doch recht starken Strömung treiben zu lassen. Also,
da ist der Rhein noch Rhein.
Aber wie? Und in Zürich auch ist schon wirklich schöne Natur, schönes Land.
Ich habe deine Fotos gesehen auf Insta, das war schon beeindruckend.
Ja, schönerer Sommer als in Deutschland.
Ja.
Wir haben gestern gegen Wolfsburg gespielt.
Die Frauen.
Union. Und nach so vielen 0-1 Spielen, die ich von den Männern gesehen habe, war das mal ein Spiel, was wo 2 Tore gefallen sind und auch beide für uns.
Genau, ist der deutsche Vizemeister und wir haben ja ein paar Wochen vorher den polnischen Meister auch schon 2-3.
Richtig, das habe ich aber nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber wir haben praktisch da schon ein bisschen was erreicht. Das sind zwar nur Testspiele, aber immerhin.
Und wie hast du vorhin so schön gesagt, Ralf, im Prinzip im Vorbeigehen. Also wir sind von der Rückreise aus dem Trainingslager mal eben in Wolfsburg angehalten. Der Zug hat mal gehalten.
Ja.
Dann mal ausgestiegen im Amateurstadion. Wie heißt das da? Wolfsburg? Das ist Amateurstadion, Jugend und Frauenjugend und Amateurstadion. Gegen die erste Mannschaft oder die erste Frauenteam von Wolfsburg gespielt und 2-0 gewonnen.
Und sie haben mitgespielt. Poppy hat mitgespielt, Svenja Huth hat mitgespielt. Also das ist ja schon die Creme de la Creme des deutschen Frauenfußballs. Also.
Ja, das hat meine Frau gesagt. Also, ist das die Svenja Huth? Ich sage, ist ja. Die Svenja Huth.
Eine erste kleine Ansage auf jeden Fall. Ja, das ist schon vielversprechend.
Und war interessant, weil wir mal nicht der Favorit waren, sondern eher so ein bisschen...
Das kennt ihr ja gar nicht mehr.
Nee, kennt man seit 2 Jahren nicht mehr. Und es ist sowieso verrückt, was soll man für die Saison vornehmen? Also Ziel kann ja nur Aufstieg sein, aber geht ja auch nicht mehr.
Nee.
Also es gibt noch eine Liga da drüber, aber du steigst ja nicht in diese Liga auf, sondern spielst da bloß mit. Und da will ja da will ja wohl Eileen Pöse auch hin, wie sie erzählt hat, langfristig, mittelfristig. War beeindruckend. Ich habe es auf YouTube über Wölfe TV geguckt und fand es sehr lustig, dass der Kommentator, ich nenne ihn jetzt mal Wolf, dann gesagt hat, nach dem Spiel, naja, ist ja nur ein Freundschaftsspiel und ist nicht zu bewerten und wir werden noch 2-mal die Chance haben, Union zu zeigen, wie wir richtig spielen und geht hier nur ums Kennenlernen und dann hast du den Abpfiff gehört und sowohl Dina als auch Lisa haben dann erstmal so die Arme gereckt und ja, und du hast genau gewusst, das war kein Freundschaftsspiel.
Natürlich nicht, die wollen jetzt schon mal einen kleinen...
Genau, die wollen jetzt schon mal zeigen, hier, komm, da ist unser Standpunkt.
Ja, und zwar wie man sich Union vorstellt, also wie wir als Unioner uns die Spielweise vorstellen, hinten dicht stehen, Bälle erobern, hart auf den Füßen stehen, also wie sagt man schön, auf den Schlappen stehen, der Gegnerin Ball erobern und schnell nach vorne. Und
Ich habe jedenfalls gelernt, dass man im Tor bei uns nur stehen kann, wenn man mit BÖ anfängt.
Ja.
Erste Halbzeit Kara und zweite Halbzeit Nadine Böhi, ein Neuzugang aus der Schweiz, von St. Gallen.
EM-Fahrerin übrigens. Mhm.
So wie 2 andere, Tanja Pawolek Polen und die dritte, haben wir vorhin
gesehen. Ja, Hanna Oehring.
Ah ja, genau.
Die leider, Hanna Oehring nicht. Doch.
Ja. Nein, nicht Anna Ehling, sondern Hanna Oehring.
Die ist leider verletzt, fällt lange aus. Genau, die hat für Belgien gespielt.
Das klang übrigens auch gar nicht gut. Ne? Also ich hatte, als Union das verkündet hat oder offiziell gemacht hat, da hatten sie auch nochmal gesagt, sie müssen dem auf den Grund gehen, nochmal mit der Nazio auch in Kontakt treten. Das klang nicht gut. Also bezüglich der Verletzung meine ich.
Also interessant überhaupt, dass Union über die Langfristigkeit und Mittelfristigkeit Kommentare abgibt. Aber ja, da entwickelt sich ja Gott sei Dank der Frauensport jetzt hin, dass man die Vita der Frau auch mal untersucht. Und ich hoffe, dass man in 5 Jahren spätestens Trainingszyklen so anpassen kann und Muskelaufbau, dass Frauen sich nicht mehr so schwer verletzen. Weil was man immer so hört, sind ja immer
Kreuzbandrisse vor allem, ja, total.
Hast du, Inga, hast du was gehört unter der Hand, ob es irgendwelche, was es für eine Verletzung ist?
Nee, da achtet Union eigentlich mal sehr darauf, dass es nicht in die Öffentlichkeit gerät.
Na gut, in dem Fall ist es ja bei der EM passiert, für die belgische Nationalmannschaft. Hätte ja sein können, dass die Belgier irgendwas haben verlautbaren lassen.
Ich habe nicht mitbekommen. Aber ich fand halt, wie gesagt, nur, es war so eine kleine Ansage in Richtung belgisches Nationalteam. Da wir müssen dem auf den Grund gehen. Oder ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung. Aber
die Formulierung war so.
Bin drüber gestolpert zumindest.
Muss man dazu sagen, die ist ja von, muss ich ablesen, von Old Heverly Löwen kennen wir ja, und für die hat Union eine Ablöse bezahlt von 120.000 Euro. Das ist Menge Kohle für Union, die zum ersten Mal Ablöse bezahlt haben in dieser Saison, auch wahnsinnig viel Kohle noch dazu.
Ja, es ist 4/5 von dem, was sie insgesamt bezahlt haben, glaube ich. Ich glaube, sie haben noch immer 30.000.
Ja. Wie viel haben sie denn für Tanja Pavolet? Die war, was war's?
Gar nicht.
Die war ablösefrei.
Ablösefrei.
Für Eileen Campbell. Hm. Campbell.
30.000.
Nordirisch-österreichischer
so munkelt Abstand. Man, also genau weiß man ja auch nicht. Also kriegt man ja, es sind ja auch nur Gerüchte.
30.000, genau. Hm. Also Union hat 150.000 Euro in der Hand genommen, um.
Na, erstmal haben wir ja 11 Spielerinnen verloren. Ja, oder?
Das ist krass.
Das ist ja also im Prinzip eine Mannschaft. Ja. Zita Rurak ist zum SC Basel gegangen, Anouk Blaschka zum SV Meppen, Ginga Schulz Southeastern Sharks, sagt mir nicht, aber...
Ich glaube, sie ist in Amerika gegangen, in den College-Football.
Ach, College-Football, okay.
Genau.
Dann haben wir 2 Spielerinnen zur Viktoria gegeben, damit Berlin auch richtig die Fußballhauptstadt wird.
Aber das ist schon krass. Also Sarah Abu-Sabah, dass die gegangen ist, ich glaube, das hat viele UnionerInnen sehr geschmerzt.
Das hat
Als es verkündet wurde, ich habe mal so ein bisschen die Kommentarspalten auf Social Media gelesen und da waren wirklich, wirklich viele, die richtig enttäuscht waren und die das sehr schade fanden. Ich meine, sie bleibt in Berlin und vielleicht spielt ihr ja dann nächstes Jahr, nächste Saison mal wieder gegen sie, aber... Das fand ich schon krass. Sie war für mich immer so ein Gesicht.
Pia Metzger aber auch. Also, man steckt ja nicht drin, also in so einem Training und Wissicke. Und das wird schon anstrengend sein, bei Union zu trainieren. Und das wird im Fußball der Frauen wahrscheinlich nirgendwo so richtig intensiv gemacht bisher, oder haben die Frauen bisher nicht so intensiv erlebt, wie sie bei Union erlebt haben, weil man eben nicht mehr Amateur ist, sondern Profi. Ja, und vielleicht ist das, hat wirklich Familie drunter gelitten. Man kennt die Beweggründe ja nicht. Freunde, Freizeit, was auch immer. Und man will eben nicht 5 Tage die Woche trainieren, sondern will eben, sag mal, auch noch andere Sachen erleben. Also
ich denke, dass sie bei Viktoria halt Stammspielerin sicherlich sein wird und ich glaube, mit den ganzen Neuverpflichtungen von Union war irgendwie wahrscheinlich klar,
oder so.
Die Rolle aus der letzten Saison vor ihrer Verletzung wird sie jetzt nicht nochmal einnehmen, so denke ich eher, aber das ist auch nur mein...
Latoya Bach ist zum 1. FC Magdeburg gegangen.
Warte mal, ganz kurze Zwischenfrage, du hast ja Abu noch im Freunde-Biergarten getroffen.
Ja, genau, das war ja ziemlich cool, während der EM war da mal Public Viewing, meine Güte. Richtig voll auch, so viele Leute, weil ich wirklich beeindruckt und da war Sarah Abu-Sabah auch, hat auch viele Autogramme geben müssen und damit mit Freundinnen, glaube ich, das Spiel verfolgt. Muss irgendein deutsches Spiel gewesen sein.
Ja, Natalia Bachalk erwähnt, dann bleibt noch eine Spielerin in Berlin, und zwar bei Türkimspor, Charlene Niesler.
Mhm.
Bei Sophie Trojan und bei Eleni Marcou weiß ich es nicht, wo sie hingegangen sind.
Aktuell vereinslos.
Ja, irgendwie so.
Eleni Marcou hat mich auch überrascht, dass die jetzt...
Das habe ich nicht verstanden, ja.
Ja, und die hat auch noch so groß letzte Saison in einem Interview mit mir auch gesagt, sie freut sich schon darauf, irgendwann Champions League mit Union zu spielen. Ich glaube, die hat auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt.
Aber die hätte weiterbleiben können, oder? Also die hat von sich aus gesagt, sie...
Ach ja?
Oder? Weiß ich nicht.
Also das habe ich nicht so mitbekommen. Nee, ich glaube, die hatte andere Pläne mit dem Team.
Okay, das kann natürlich auch sein. Und Marie Becker und Maria Lange haben ihre Karriere beendet.
Eleni
Marcou?
Marie Becker. Ich glaube, die hatten sie ja sowieso schon mal überredet, das eine Jahr noch tatsächlich. Die wollte schon im Jahr davor aufhören und haben sie aber nochmal für die Aufstiegssaison nochmal begeistern können. Das war eigentlich klar, dass sie danach, dann sagt sie, für sie ist Schluss. Mit 29 Jahren ist sie jetzt praktisch in die Fußballrente gegangen. Karriereende sozusagen.
Ist legitim.
Wenn man nochmal im Beruf im eigentlichen Beruf nochmal was machen möchte, ist das ideale Alter, dann zu sagen, Schluss aus, jetzt kommt Ausbildung oder was auch immer, Job.
So, und wenn ich mir den Kader so angucke, ich kann ja mal rüberreichen, ich finde, dass wir im Mittelfeld ein bisschen dünn aussehen. Oder täuschtet?
Ich würde sagen, dass täuscht. Wir haben ja jetzt hauptsächlich Angriff und Verteidigung eingekauft und mit Tanja Bavolek ein defensives Mittelfeld. Also,
die war stark gestern.
Die war auch stark. Als ich das erste Spiel
bei der EM
gegen Deutschland, ich weiß nicht, wie heißt unsere Mittelfelddame, die hat immer so einen Dutt nach oben, geniale Technikerin, ich komme nicht auf den Namen, die stand der 45 Minuten auf dem Schlappen. Die hat keinen ordentlichen Pass spielen können, weil Tanja ihr so dermaßen zugesetzt hat, also fair zugesetzt hat, dass die ihr das, das Spiel gar nicht war, ist die Spieldenkerin Spiel
gesehen, ja.
Die kam einfach nicht zu Rande und die hat die wirklich auf dem Schlappen gestanden. Und das dachte ich, Manometer. Und die spielt jetzt bei uns. Das passt.
Ich finde vor allem auch stark, dass überhaupt Union die dazu bekommen hat, nach Köpenick zu kommen. Ne? Sie hat vorher bei Eintracht Frankfurt gespielt. Und Jennifer Zietz hatte ja auch mal erzählt, dass es schon auch so dieses, du kannst ja dann solche Spielerinnen nicht nur mit irgendwie Geld und so weiter überzeugen, sondern es schon auch darum geht, zu zeigen, hey, das haben wir hier aufgebaut, das sind die professionellen Strukturen, das ist das Stadion, das sind die Zuschauenden. Ich finde, das zeigt halt einfach auch nochmal, wie gut auf welchem starken Weg das alles ist.
Da habe ich gleich mal eine Frage. Kannst du dir erklären, warum Union das immer als Projekt bezeichnet? Da kamen gestern Fragen auf im Slack, wo Leute sagten, Projekt ist ja immer eine abgeschlossene Sache. Also du hast ein Ziel, wenn du das erreicht hast, ist es vorbei. Ja, warum nennt Union ein Projekt? Ist es Tatsache so, dass das einmal Champions League und zurück? Oder?
Ich höre den Begriff Projekt gar nicht so oft von Union tatsächlich, sondern eher von außen, wenn darüber berichtet wird, dass es so.
Na, Tanja hat das auch gesagt, dass sie das Projekt spannend findet.
Ja, die Herangehensweise, denke ich mal, also das, was Temporäres ist, das habe ich jetzt nicht so verstanden, sondern ich glaube, das Ziel ist jetzt gar nicht so sehr, also Champions League wäre auch cool, das haben die ja auch gesagt, aber ich glaube, das Ziel ist vor allem, dass sie sich halt selbst irgendwann finanzieren, ne? Da wird jetzt richtig reingebuttert, da wird richtig gepusht, damit halt irgendwann nicht mehr die Männer da Zugpferd sein müssen wirtschaftlich, sondern dass sie
also
sich
halt selber. Also denkt daran, dass ihr euch jetzt schon eine Dauerkarte holt, weil die kann man dann immer weiter verlängern. Irgendwann, haben wir ja gerade gehört, in 5 Jahren, gibt es keine Karten mehr und dann steht er wieder da und sagt, ach scheiße, hätte ich mir damals bloß eine Dauerkarte geholt. Ja, nur mal ein bisschen Werbung machen.
110 Euro Schnäppchen dafür, dass dann die bei der EM gespielt haben, da vor auflaufen sozusagen.
Ja, ein bisschen Weinkippig, Essigkippig auch in den Wein. Ich habe mir die Anschlusszeiten angeguckt. Also,
jedes Spiel zu einer anderen Uhrzeit.
Ja, vor allen Dingen Montagsspiele.
Dienstagsspiele.
Eins ist Sonntag um 12.
Mhm.
Ja, Wahnsinn. Aber ja, trotzdem Schnäppchen. Also.
Ja, holen. Also es gibt noch ausreichend, wie ich gehört habe, im Zeughaus. Geht hin.
Ja, okay, lassen wir Union die Werbung machen. Ich habe hier dahinter nur geschrieben, wo die herkamen, bei den Leuten, die gerade erst gekommen sind. Mhm. Ja, ansonsten.
Ja, ich fand halt,
Tanja Judith Steinert haben wir ja schon vorher aus Freiburg geholt, meines Erachtens. Da kann sie jetzt mit Samantha Steuerwald gut zusammenspielen, die kennen sich schon. Aber die meisten werden sich ohnehin kennen. Also,
Judith Steinert hat ja auch schon gesagt, sie würde sehr gerne, die hat ja schon mal Champions League gespielt, die würde auch gerne wieder Champions League spielen. Also wenn man sich ja so ein bisschen die Vita einiger Spielerinnen anschaut, dann weiß man schon, was die für einen eigenen Anspruch auch haben und den sie mit Union dann gerne umsetzen wollen. Ne?
So wie Sophie Weidauer hat gestern schon gleich bewiesen, dass sie Tore schießen kann.
Auf genialen Pass von Naika Reisner. Mhm.
Die war stark gestern, oder?
Ja, schnell, Wahnsinn.
Und vor allen Dingen abgezockt. Abgezockt, die hat, einen Ball hat sie von Nadine Böhi bekommen und hat den an der Auslinie und hat den so im Drehen mit der Hacke an der Wolfsburgerin vorbeigespielt und hat sich dann nach vorne bewegt. Also es sah so aus, als ob sie noch nie was anderes gemacht hat im ganzen Leben.
Ja.
Und eine Selbstverständlichkeit ist, dass man eine erste Ligaspielerin und Rekordmeister ist es ja eigentlich nicht, ist ja Bergisch Gladbach, aber seitdem die Frauenbundesliga besteht, die meisten Meistertitel zusammen mit Bayern geholt, dass man da einfach mal vorbeigeht. Also fand ich schon nett oder stark und auch irgendwo frech, aber das zeigt doch, wo die Mannschaft hin will.
Das haben wir doch auch am Ende der letzten Saison festgehalten, dass sie sich so unheimlich gesteigert hat und da auch so abgeliefert hat, gerade in den letzten Monaten vor Saisonende. Ich glaube, von der kann man noch richtig viel sich darauf freuen.
Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten mal vor einem Jahr gesagt, naja, Naika Reisner wird es nicht für die erste Mannschaft reichen, die wird eher in die U23 müssen. Und auf einmal legt die in der zweiten Bundesliga so einen Run nach vorne hin. Also war
Wahnsinn. Die hat den Podcast offenbar auch gehört und wollte es mal richtig zeigen.
Das kann sein. Das weiß ich nicht. Also ich finde, dass wir ziemlich viele Spielerinnen, ich habe auch hier, die Leute sehen das natürlich nicht, aber ich habe ja hier 2 Striche extra gemacht, weil ich mir noch mindestens 2 Spielerinnen für das Mittelfeld wünsche. Weil ich sag mal, so eine Saison ist lang und es ist immer schön, wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann, irgendwo.
Naja, vor allem ist wieder eine ganz andere Belastung jetzt in der ersten Liga. Ne? Also Spiele auf dem Niveau jede Woche zu bestreiten, das ist ja einfach nicht vergleichbar mit der letzten Saison.
Genau.
Da muss man schon schauen. Da bin ich auch gespannt, wie die Spielerinnen das so körperlich wegstecken, diese Belastungs- und wie wieder auch die Belastungssteuerung so funktionieren wird. Ne? Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich hätte vor einem halben Jahr gesagt, wenn sie aufsteigen, dann geht es vor allem darum, die Liga zu halten, da irgendwie halbwegs gut mithalten zu können. Wenn ich mir jetzt den Kader angucke, dann würde mich es überraschen, wenn es nicht Top 5 wird.
Na, Sebastian hat gestern schon im Textilvergehen ein bisschen darüber geredet. Die Erwartung, also wir werden sicherlich Spiele oder Teams haben wie Jena, wie Köln, die für uns natürlich sag mal, nicht mal mehr auf Augenhöhe wahrscheinlich sind. Aber es werden viele Spiele auch sein, die Tatsache, wo wir Lehrgeld zahlen werden, vermutlich.
Sicherlich, aber vor allem wegen der Belastung, ne, und vor allem wegen der vielen Spiele, der Frequenz. Aber wenn man sich erinnert, letztes Jahr Pokal gegen Eintracht Frankfurt, die waren ja damals Tabellenführerinnen. Mhm. Da konnte Union ja schon ganz gut mithalten. Ne?
Ja, konnten wir mithalten und da haben wir gesagt, das, was Eintracht besser gemacht hat, das holen wir uns. Und damit sind wir ja dieses Jahr besser. Also wenn die diesmal kommen, sind wir vielleicht, naja, weiß ich nicht. Ich habe auch eine Freundin aus Frankfurt gefragt, was denn da los ist. Sie wusste das auch nicht so richtig, obwohl sie sich sehr für Frauenfußball schon damals noch, als es erste FFC Frankfurt hieß, kannte sie das oder war sie da schon. Und sie versteht eigentlich nicht, warum Eintracht jetzt gerade anfängt, das Frauenteam auf eigene Füße zu stellen, wo die Transfereinnahmen der Männer unglaublich sind. Also wir haben jetzt zweimal hintereinander 100 Millionen für Stürmer gekriegt. Also nie war die Chance eigentlich günstiger, nochmal erfolgreich eine Saison zu basteln. Aber das muss jeder selber wissen, am Ende können wir uns darüber freuen, so tolle Spielerinnen zu haben.
Und ich glaube, vor allem richtig viele Bundesligisten haben auch total Bock, gegen Union zu spielen. Also da in der alten Försterei mit so vielen Zuschauern, das kennt auch in der ersten Liga ja fast niemand, vierthöchster Zuschauerschnitt in Europa. Ne? Also ich glaube, dass das auch für die anderen Teams einfach richtig cool ist.
Also ich rechne schon, dass wir in der Spielzeit einen Schnitt haben von mindestens 15.000. Also davon gehe ich aus.
Oder das fällt aber hoch.
Warum nicht? Wir hatten jetzt in den 8.000, 9.000.
Ja, aber nur wegen dem Aufstiegsspiel. Also,
da waren es ja sowieso mehr.
Ja, aber der Schnitt rechnet sich ja nach allen Spielen. Also wenn du sag mal, beispielsweise jetzt ein Bundesligaspiel auslagern würdest in das Olympiastadion mit 78.000, beispielsweise gegen Bayern München, dann wäre natürlich der Schnitt überkandidelt hoch und würde wahrscheinlich die Kapazität der Altförsterei überfordern.
Also ich glaube, im Januar hattet ihr einen Schnitt von, nach der Hinrunde war der Schnitt, glaube ich, bei 5 oder 6 oder
genau,
so.
Genau,
ne?
Also ich würde sagen, wenn er 7,5 ist,
wir im waren Schnitt, bei 7,5 am Ende.
Ja, aber wenn er im Schnitt 7,5 ist und dann, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt, dann noch weiter nach oben geht. Du darfst nicht vergessen, Montagsspiele ist was anderes, als Sonntag ins Stadion zu gehen.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, die Zeiten sind in der ersten Liga überraschend schlecht.
Und also ich würde die Erwartungshaltung nicht so hochsetzen. Das ist eigentlich nicht, was ich sagen will. Also ich erwarte, wie gesagt, knappe fünfstellige Zahl. Also 10.000 wäre für mich ein echter Erfolg im Schnitt. Also in jedem Spiel 10.000 Zuschauer wäre der absolute Wahnsinn. Ich habe aber auch von ganz vielen Leuten gehört, die sich jetzt schon Dauerkarten geholt haben, einfach nur, weil sie sagen, oh, fetzt, da gehe ich auch hin. Leute, die sich vorher für Frauenfußball gar nicht interessiert haben. Und da werden die zu kämpfen haben, die schon seit 3, 4, 5 Jahren oder noch länger zum Frauenfußball gehen, weil die Atmosphäre wird sich ändern. Das ist einfach so. Ja,
ja, na klar.
Und, das haben wir ja schon erlebt.
Und man darf nicht unterschätzen, dass die Gegnerinnen jetzt halt auch Leute anziehen. Ne? Das habt ihr in der zweiten Liga nicht gehabt, aber jetzt eine Laura Freigang, eine Clara Bühl, eine Alex Popp. Da gibt es dann so viele Namen, die völlig unabhängig auch mal von Union halt.
Julia Quinn.
Genau, ich meine, das sind Leute, die haben zum Teil eine halbe Million Follower auf Instagram. Das sind einfach auch so
und,
viel mehr Personen.
Und natürlich wird es auch Gästefans geben.
Ja.
Mehr, glaube ich. Also
Wolfsburg.
Na, Wolfsburg schon als eine von der Nähe her, aber
deswegen,
ja.
Genau.
War auch gestern interessant, also zweieinhalb, was war, hat er gesagt, zweieinhalbtausend?
Zweieinhalbtausend, ja.
Wahnsinn für ein Freundschaftsspiel, muss ich sagen. Also, wo es eigentlich um nichts geht und was auch noch in Wolfsburg auf dem Sonntag stattfindet, wo die Leute ja alle gar nicht in Wolfsburg sind, die sonst da arbeiten. Also, muss ich schon sagen, hat mich beeindruckt und dass auch Unioner da waren, fand ich natürlich auch stark.
Mhm. 150, wenn ich so.
So sagte der immer wieder, ja.
Ich habe das ja auch gemacht vor nicht allzu langer Zeit, dass ich mal für ein Spiel nach Wolfsburg gefahren bin. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man ja super entspannt machen am Nachmittag.
Naja,
bei den Anstoßzeiten.
Ja.
Wie soll ich sagen, wenn es da Straßenbahnen geben würde, könnte ich das wahrscheinlich auch beruflich miteinander verbinden, aber so ist es immer schwierig.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, aber wir haben ja nicht nur bei den Spielerinnen zugelegt.
Genau.
Wir haben auch im Staff extrem, das heißt extrem, wir hatten ja Abgänge. Das waren ja eine ganze Menge. Torwarttrainerin ist gegangen, sind Physios gegangen, die Mannschaftsleiterin ist gegangen.
Marie-Louise Etat mit ihrer speziellen, wie hieß nochmal ihre Rolle?
Die war Personal Trainerin oder für irgendwas?
Für besondere Aufgaben.
Genau, die hat jetzt die U19 übernommen.
Mhm.
Und ich glaube, das wird auch nochmal einen Auftrieb geben. Also ich finde, da ist sie wunderbar aufgehoben, obwohl sie mir als Cheftrainerin vielleicht in der ersten Liga bei uns, bei den Männern, sich auch gut vorstellen könnte. Aber
also ich kann mir vieles vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie irgendwann ein Frauenteam übernimmt, was nicht Union Berlin heißt.
Ja.
Wenn Aileen Pöse so weitermacht, dann wird ja da kein Platz frei.
Nee.
Und das sollte am Ende sie vor allen Dingen entscheiden, aber natürlich sehe ich sie gerne bei Union.
Genau, aber wir waren ja beim Staff, wer noch dazugekommen ist, da haben wir sind ja da auch auf Einkaufstour gegangen und haben auch uns in Wolfsburg wieder mal bedient, glaube doppelt sogar.
Sabrina Eckhoff,
war? Die Co-Trainerin Sabine Eckhoff, die vorher Interims-Cheftrainerin war bei den Frauen. Wir haben uns einen Co-Trainer und Spielanalyst geholt, der vorher bei Hertha war, bei den Männern, dort Spielanalyst war und zwischenzeitlich dann jetzt zum Schluss für die Talenteförderung bei den Frauen beim BFV zuständig war.
Das habe ich nicht gewusst.
Ist der Simon Falke.
Also den Namen habe ich gelesen, aber dass der bei Hertha.
Na, bis 21 war er Spielanalyst bei Hertha.
Okay.
Und die letzten beiden Jahre dann hat er die weibliche Talenteförderung beim Berliner Fußballverband verantwortet. Wir haben eine Torwarttrainerin, nachdem ja die Unionerin gegangen ist. Die kam auch aus Wolfsburg, die Alisa Vetterlein.
Mhm.
Wir haben mit Baungin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Eugen würde ich es aussprechen, aber.
Ja, Reha, ein Athletiktrainer, kam aus Bremen. Und eine dritte Physiotherapeutin, Lea Schneider, die bisher in Teilzeit den Kanuten am Olympiastützpunkt geholfen hat, fit zu werden und Verletzungen zu verhindern. Die ist jetzt zu den Nürnfrauen gewechselt.
Und wir haben Athletiktrainer. Den Markus Liebig.
Ist der neu?
Der ist, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber der Staff wurde so vorgestellt bei Union, so als war ja auch eine Entwicklung, aber kann ich nicht sagen, ob der vorher schon da war. Also da kenne ich den Staff von früher, kenne ich eigentlich nur die Trainerin.
Genau, eine neue Mannschaftsleiterin, Viktoria Tenser, die kam aus Bonn. Und zum guter Letzt den neuen Zeugwart Jan Waller, aber der ist in Unionkreisen ja schon bekannt. Der hat ja früher selbst bei den ersten Herren gespielt. Mhm. Ist eine Weile her, aber mindestens 10, 12, 13 Jahre in der Regionalliga-Zeit.
Das ist ja eh so eine spannende Rolle, habe ich gerade an die EM kurz gedacht, weil da auch nämlich der Zeugwart ein ganz, ganz enges Verhältnis zum Nationalteam hat und da wirklich auch so von jeder Spielerin, das haben die schon öfter erzählt, so die ganzen Vorlieben kennt. Die eine hat immer dann irgendwie ein Obst auf ihrem Stuhl liegen und die anderen, das finde ich immer so interessant, was für eine persönliche Bindung die auch zum Teil dann
ja,
haben und
haben
wie
wir,
aufmerksam.
Ja, das haben wir ja auch erlebt bei Susi, dass die selbst, wenn sie dann irgendwo auswärts spielen, ehemalige Spieler immer noch zu ihr hinrennen, weil sie wissen, die ist auch ganz besonders. Und ich glaube, so eine Bindung musst du aufbauen.
Ja, aber ich glaube, die können näher dran sein als fast jeder andere. Oder auch bei dem Busfahrer zum Beispiel bei der EM war das auch so, weil der, glaube ich, auch bei Bayern oder Wolfsburg auch der Busfahrer ist und die auch ein super closes Verhältnis mit ihm haben. Also so, das sind so die Personen, glaube ich, die manchmal nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber die eigentlich so den Spielerinnen oft am nächsten sind oder die fast am besten auch so kennen.
Na, wo man vielleicht auch mal seine Wut rauslassen kann, ja, ohne dass sie gleich
persönlich,
genau,
ja,
dass also sie nicht gleich Auswirkungen hat.
Wobei Susi ja nicht Zeugwertin ist, sondern Mannschaftsleiterin. Das ist ja noch ein anderer Job. Ist auch die Mutter der Nation, klar, für die Mannschaft.
Sie macht eigentlich alles alleine.
Sie macht alles, genau. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen Zeugwart. Sicher bin ich mir nicht. Ich wüsste jetzt nicht den Namen. Aber ich glaube, Union hat auch noch einen Zeugwart zur Mannschaftsleitung dazu. Mhm. Busfahrer natürlich auch, nicht nur ein.
Ja, aber ja.
Ja, ich sag mal so, am 7. September geht's los.
Ja,
in der Bundesliga.
Es geht genau am 7. September geht's los um 18.30 Uhr gegen Nürnberg. Mhm. Kennen wir schon. Nürnberg hat sich ein bisschen verstärkt, aber nicht so immens wie wir. Also wird interessant. Sag mal als Auftakt.
Genau, zumal unser Einkauf aus Nürnberg, die Bauereisen.
Nele Bauereisen.
Nee, so Bauereisen hat ja gestern hochgeschraubt, ihre 1,90 und den Kopfball.
Ist die überhaupt Toresprung? So, die hat einfach nur so eingenickt.
Also jedenfalls sehr freistehend und ziemlich scharf ins Tor eingeköpft. Nach einer Vorlage von dieser, von der Eisler. Ecke, die ja normalerweise sagt, ich schieße die Ecke selber ins Tor. Direkt verwandelte Ecken.
Auf die bin ich gespannt, weil die ja aus Nele Bauereisen, weil die ja letzte Saison auch ein bisschen Pech hatte und kaum spielen konnte und so weiter. Deswegen, ja.
Hat sich aufgehoben eben für die Bundesliga.
Ja, und dann haben wir richtig Glück gleich mit dem zweiten Spieltag, 15. September, Montag, 18 Uhr, in Leverkusen.
Ja. Ich frage mich, was die DFL, nee, DFL ist es ja gar nicht, sondern DFB.
DFB
ist
es.
DFB.
Und da wird seit Jahren gegen protestiert und ich hoffe, dass der Protest jetzt mal ein bisschen wächst vielleicht, weil ja, da muss man sich nicht über die Zuschauerzahlen und über die Einschaltquoten beschweren, wenn das so auf so eine Zeit gelegt wird.
Und 20. September ist dann um 12 Uhr Anstoß gegen die SGS Essen in der Alten Försterei.
Ja, und gegen Jena irgendwann Dienstagabend 19.30 Uhr in Jena. Also genau. Leute, so wird das nicht.
Und wir sind erste Pokalrunde gar nicht bei? Bei den Frauen wird erst die Bundesliga zur zweiten Pokalrunde dazugesetzt? Oder wie?
Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber doch, ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, ich glaube, das ist so.
Das ist komisch, oder?
Weil dann die Unterschiede zu groß sind. Die Spanne zu groß ist. Das kann gut sein. Stimmt, das wird ja auch noch spannend in dem Wettbewerb, was da so passiert.
Also wir wissen noch nicht, wo wir hinfahren.
Nee. Aber auf alle Fälle die Heimspiele
sind noch annehmbar bis jetzt.
Sind noch annehmbar und das ist ja so kurios, jedes Spiel in dieser Bundesliga ist so, also spielen keine Mannschaften parallel. Das ist schon von sich her ein Wahnsinn, aber gut.
Ja gut, damit könnte ich, eigentlich ist es Quatsch, weil so, dafür sind es zu viele Mannschaften, aber andersrum habe ich mich jetzt gerade auch an diesem und am vorigen Wochenende habe ich eigentlich gesagt, so wenn sie schon die zweite Liga der Männer exklusiv haben für das Fußballwochenende, warum spielen die denn nicht ein Spiel um 15.30 Uhr um Sonnabend und um 18.30 Uhr um Sonnabend? Also warum vereinzeln sie das da nicht, dann wo es mal geht, wo man sich mal so Mannschaften alle mal angucken kann? Mhm. Aber ich kann es dann nicht andersrum kritisieren. Also.
Mhm. Naja, meine, wie gesagt, die Bundesliga geht los. Jan und ich, wir wissen natürlich, wir wollen deutscher Meister werden, aber was sagt eine Fachfrau dazu? Wo siehst du unsere Union-Frauen in der kommenden Saison?
Ich denke unter den ersten 5. Also Minimum, das glaube ich schon. Also mit den ganzen Verpflichtungen und die haben sich nochmal ganz schön, haben wir ja drüber gesprochen, aber so verstärkt es sich. Wie gesagt, vor ein paar Monaten hätte ich gedacht, Hauptsache mithalten, Hauptsache Liga halten, Hauptsache mal so ein paar Erfolge, aber jetzt mit der Verstärkung, ich denke Top 5 und vielleicht sogar Top 3.
Ja.
Also ich sag mal, uns fehlt noch ein bisschen was zu Bayern München. Auf jeden Fall. Also da wird es Unterschiede geben und
deswegen habe ich ja nicht deutsche Meisterin gesagt.
Und ich hatte mir auch das DFB-Pokal-Endspiel angeguckt gegen Werder Bremen, die viel versucht haben, aber am Ende an der Klasse einfach gescheitert sind. Du kannst gegen Bayern natürlich auch Tore schießen, aber das ist ja Wahnsinn, wie weit die schon sind. Ja. Ja. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison da deutlich aufholen. Ja. Und ja, mit der Prognose gehe ich mit. Ich denke, Vizemeister.
Na, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt wird, glaube ich, alles drei nicht einfach. Aber
ja, haben wir schon mal gezeigt, können wir. So Frankfurt haben wir leer gekauft. Bayern wird schwer. Aber vielleicht einen guten Tag.
Und der Support ist nicht zu unterschätzen. Das klingt immer so pathetisch, aber ich glaube, dass dieses in der alten Försterei, die ganzen Fans, das kennen halt wirklich einfach viele Vereine aus der ersten Liga nicht.
Aber Inga, unterschätzt nicht, dass andere Mannschaften oder andere Fans das auch sehen und sich dann sagen, das müssen wir jetzt auch machen. Also
das wäre toll, wenn es so eine Dynamik entwickelt in der ersten
Liga. Ich
glaube,
dass das so passieren wird. Nicht sofort alles, aber war ja auch, Union hat sein Weihnachtssingen gemacht und das wurde auf der ganzen Welt irgendwie so erzählt, und dann haben Vereine das nachgemacht. Auf ihrer Basis, und ich fand es auch immer schön, dass sie das auf ihrer Variante gemacht haben, nicht so wie wir das machen, sondern anders, so wie sie das schön finden. Aber auch die Macher vom Weihnachtssing freuen sich darüber übrigens sehr, dass das eben in alle Welt ausgestrahlt wird. Und wenn andere Vereine dann auch sagen, wir müssen aber unsere Truppe auch in einem vernünftigen Stadion spielen lassen, damit die Leute dazukommen, also den Vorteil werden wir nicht lange haben.
Das wäre ideal.
Nee, da gebe ich dir recht. Aber die Bayern lassen jetzt die Frauen in der Allianz Arena spielen. Beim HSV, die spielen im Volksparkstadion. Aber ich sag mal, der Nimbus Alte Försterei hat einen ganz anderer, weil im Volksparkstadion kannst du auch so gehen. Du kannst auch in der Allianz Arena
so
gehen.
Ja, es gibt zu wenig Stadien, die direkt für Frauen bespielbar sind. Die Alte Försterei ist die ideale Größe eigentlich. Ja. Ich sag mal, in Leverkusen könnte man wahrscheinlich in der Bayer Arena auch spielen lassen. Das sind 30.000, die darin passen. Also ist nicht viel größer als die Alte Försterei. Auch sag ich mal, ziemlich, ziemlich enges Stadion, wenn man so will. Sicherlich, der McDonald's ist da nicht mehr, aber war früher mal ein McDonald's, das war so.
Da können sich auf jeden Fall die anderen noch was abschauen. Ja. Und ich hoffe schon auch, dass irgendwie jetzt genau mit den Fans, aber auch im Hinblick auf zum Beispiel die Gehälter, auf die Strukturen, dass da auch Union vielleicht in der ersten Liga so ein bisschen vorangeht. Ne? Weil da hat Dirk Zingler schon recht gehabt mit dem, was er meinte. Jeder Verein in der ersten Liga kann es sich theoretisch leisten, die Frauen von dem Sport leben zu lassen. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch irgendwie jetzt mal ein bisschen
Energie reinkommt. Hat er recht? Besser ist aber, wenn man es nicht sagt, sondern einfach nur recht hat. Also wenn man sozusagen nur denkt.
Nee, ich fand das in dem Fall gut. Ich verstehe, was du meinst. Man muss es jetzt nicht an jeder Ecke immer so überbetonen. Und genau, aber ich finde schon, dass wenn jemand wie er, auch endlich mal ein Mann in dem Alter, in der Position, seine Bühne dafür nutzt, zu sagen, finde ich es schon gut.
Wenn ich dann in unserem eigenen Podcast von Marti höre, dass sie früher nicht mal eine Busfahrkarte bekommen haben von Union, dann kann man nicht auf Anruf. Das ist meine Meinung.
Gut, aber, ja, Zeit, aber Zeiten ändern sich.
Ja,
guter Punkt. Und da gebe ich dir total recht. Und ich finde, man könnte in dem Zusammenhang auch vielleicht sagen, hey, ich habe das selber mal anders gesehen, wir haben das selber mal anders gemacht, aber wir sind jetzt so. Das hundertprozentig. Dass so diesen eigenen Prozess, dieses Weiterentwickeln sichtbar zu machen, das macht es ja auch für andere leichter, darauf einzusteigen, ne? Zu sagen, hey, okay.
Aber das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt zu jedem Raucher hingehen würde und würde sagen, ey, wie kann man denn rauchen? Sag mal, bist du nicht ganz klar im Kopf? Nee, das ist, wenn mich einer fragt, Matthias, oder Jan, wie hast du denn das geschafft? Kann ich es erklären, aber ich würde jetzt niemanden über den Mund. Ich habe es jahrelang selber gemacht, insofern war die Sucht ja da. Insofern, nee, ich bin nicht besser und nicht schlechter als andere. Und manchmal stand man bei uns im Stadion für Textilvergehen. Grüße an der Stelle. Manchmal ist weniger mehr. Und das sollte Dirk aufnehmen.
Aber in dem Fall gebe ich Ihnen total recht, weil es war der richtige Hinweis zur richtigen Zeit.
Das war ja auch auf Nachfrage im Interview. Ja. Er hat sich nicht hingestellt und gesagt, ach, übrigens, sondern es war ja auf Nachfrage. Ich fand, da hat es ganz gut genau. gepasst. Aber es wäre natürlich noch besser gewesen, hätte er gesagt.
Also was zum genau. Beispiel total klasse war, waren den Freunden über die Stadien zu berichten, was es so an Möglichkeiten gibt, sich zu verköstigen. Ja? Und dann erwähnt wurde, dass es in der Alten Försterei vegane Produkte gibt. Das fand ich zum Beispiel viel besser, als wenn man gesagt hat, ach übrigens, wir haben jetzt hier auch Pommes und wir haben jetzt hier auch das und wir haben jetzt hier auch das. Sondern wenn man einfach so ein Fußballblatt berichten lässt, wo alle sagen, bei Union gibt es ja die warme Bratwurst, Bier und Fußball.
Und sagt, deftige Sprüche.
Genau. Und plötzlich ist das, ach ist ja nicht. Also man liest es dann so und die Meinung derer, die uns hassen, kann genau. weiterhin auch bleiben, dass wir rückschrittlich sind. Aber ich find manchmal so Taten sprechen lassen besser.
Genau, in dem Fall, wie gesagt, ist er ja gefragt worden. Aber ich fand einen Punkt auch noch sehr interessant, dass er meinte, wenn jedem Männer-Profimannschaft nur 10% ihres Etats in Frauenfußball investieren könnten, wäre alles schick. Und das zeigt ja, impliziert ja eigentlich schon ein bisschen, dass Union da zwischen 5% und 10% des Etats auch in die Frauen, also im Verhältnis zu den Männern, in die Frauenmannschaft steckt und ins Frauenteam steckt. Das ist schon eine erhebliche Summe. Und wenn das jede Mannschaft machen würde, jeder Verein machen würde, könnte man den deutschen Frauenfußball noch weiter voranbringen. Das ist schon eine Aussage.
Ja, mit Sicherheit könnte man das machen, aber ich glaube, das normale Wachstum ist auch nicht schlecht. Also ja, wir freuen uns alle darüber. Ja, wir sind gerade in der wunderbaren Situation, dass wir da Vorreiter sind und wir werden Früchte ernten, die andere Truppenteile, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, nicht ernten können, so einfach. Mhm. Oder Hertha BSC, weil sie einfach ein bisschen zu spät angefangen haben damit, das zu professionalisieren und sie werden sicherlich gucken, wie hat Union das gemacht und wahrscheinlich wird auch die Durchlässigkeiten in den unteren Ligen schwieriger werden, aber gleichzeitig ist ja diese, wenn jede Bundesliga-Mannschaft, heißt das ja auch für die SGS Essen, heißt das ja auch für Carl Zeiss Jena, heißt das ja auch für Turbine Potsdam, wir sind nicht mehr diejenigen, also wir müssen uns einen Bundesliga-Club suchen, an dem wir uns ranhängen, ja. Sonst können wir uns den Fußball nicht mehr leisten, so wie er mal war. In Duisburg sind schon die Lichter aus. Das ist dann auch wieder das, was dabei eine Rolle spielt. Und ich finde, das ist großes Glück, dass Dirk Zingler diesen Weg geht, für uns alle. Aber wenn alle das machen würden, dann ist der Fußball so schnell aus der Bahn, dass er gar keine Möglichkeit hat, sich richtig
zu entfalten. Das meinte ich ja. Nicht immer den Männern nacheifern, sondern da auch eigene Wege finden. Man kann jetzt seine Meinung zu zum Beispiel Viktoria Berlin haben, wie man möchte, aber an sich ist das halt auch mal ein alternatives Modell, ne? Zu sagen, wir hängen uns halt nicht an die Männer ran, sondern gliedern das aus, machen was Eigenes, so wie das ja auch in den USA bei Angel City, das ist ja so das Vorbild gewesen, gemacht wurde. Also das finde ich, das ist auch wichtig, dass irgendwie Vereine anfangen, sich eigene Herangehensweisen zu überlegen.
Ja, so wie Dirk Zingler das auch bei den Männern macht. Der ahmt ja auch nicht das Modell RB Leipzig zum Beispiel nach oder weiß ich was und hängt sich an irgendeinen Investor ran und lässt sich richtig viel Geld geben oder macht plötzlich Aktiengesellschaft wie Dortmund. Da macht er ja auch nicht, sondern sagt, wir wollen zeigen, dass es Alternativen zu diesem Fußball gibt, ohne sie zu korrigieren oder zu bevormunden, sondern einfach nur zeigen, guck mal, man kann auch erfolgreich sein, wenn man das so macht. Und Freiburg zeigt das ja hervorragend, wie man als e.V. das auch machen kann, auch wenn es nicht mehr lange e.V. heißen wird. Das wird im Fußball der Herren wohl nicht mehr zeitgemäß. Gerade wird ja überlegt sich ja die FUMA Modelle wie Union das machen kann. St. Pauli ist schon eine Genossenschaft.
Genossenschaft, ja.
Aber wie gesagt, das muss Modelle nebeneinander gehen, die gegenseitig konkurrieren.
Genau. Und deshalb ist ja Berlin so ein tolles Versuchsfeld. Also Hertha hat einen Weg eingeschlagen, Viktoria hat einen anderen Weg eingeschlagen. Wäre das
nicht geil?
Union hat einen anderen Weg eingeschlagen. Also Berlin wird ein Hotspot vom Frauenfußball werden.
Lass es noch Türkgenspor werden, wenn vier Berliner Frauen... Ja. Teams schon mal die Bundesliga sozusagen dominieren müssten, wäre so ein bisschen englische Verhältnisse. Also alle müssen da immer nach London, also mehrmals nach London.
Mhm. Und Turbine ja. Hast du ja eigentlich, also weil ja immer gerne gesagt wird, Turbine ist das Beispiel dafür, dass Frauenfußballvereine nicht mithalten können, wenn sie keine Männer haben, wo ich aber auch immer sage, da ist so viel falsch gelaufen in den Jahren, was man nicht einfach so
simpel
herunterbrechen kann. Naja, zum Beispiel, was die ganze Führungsetage angeht, eine Tabea Kemme, die selber Profifußballerin war, wäre ja auch gerne Präsidentin geworden. Ich glaube, wenn da andere Personalentscheidungen getroffen worden wären von Leuten, die in Arsenal gespielt haben und wissen, wo es lang geht, vielleicht wäre das auch ganz anders gekommen. Ne? Aber an sich hast du ja auch noch Turbine Potsdam in der Region. Das heißt, da gibt es eigentlich so viel
Potenzial. Turbine Potsdam hätte ja zum Beispiel den Weg gehen können, haben sie ja auch versucht, eine Zeit lang mit Hertha?
Ja, wobei, glaube ich, da Turbine auch mal gesagt hatte, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel ankommt von Hertha an
Unterstützung. Das ist das Problem, genau. Aber wie gesagt, Turbine, ja, mag sein, ich habe bloß immer nicht gewusst, also alle reden immer von vielen Fehlern, aber so richtig kann keiner die Fehler nennen und deswegen ist es schön, wenn man so eine Fachfrau da hat, die das endlich mal sagen kann. Ja, also ich sehe aber auch, sag mal, also beispielsweise die Eintracht Frankfurt, ich hätte das auch schöner gefunden, wenn das FFC geblieben wäre, also aus meiner Sicht. Nicht einfach nur, weil das so bekannte Namen sind, so von früher. Also du hattest sozusagen, so das war ja der Höhepunkt immer, wenn Frankfurt gegen Turbine gespielt hat. Und dann kam dann irgendwann so die Zeit, wo du dann gehört hast, zum 6. Mal hintereinander Pokalsieger Wolfsburg, zum 7. Mal hintereinander, inzwischen glaube ich 10 Mal hintereinander, jetzt haben sie das erste Mal verloren. Jetzt ist Bayern Pokalsieger. Das ist ja auch nicht die richtige Entwicklung, wenn dann sozusagen Wolfsburg eigentlich seit 10 Jahren lang kein Pokalspiel verloren hat.
Nee, definitiv nicht. Also insofern freue ich mich, dass Berlin so einen Aufschwung hat.
Ja, sowieso.
Auch die Region drumherum. Und ganz besonders freut es mich, wenn, ich sag mal, wir haben vielleicht zukünftig 3 Bundesligisten, vielleicht 4. Drückt sich das ja hoffentlich auch nach unten durch. Ich meine, dann haben wir Maren hier bei Berolina Stralau. Die unwahrscheinlich davon abhängt, dass es so einen Hype geben muss, weil die brauchen Spielerinnen. Ja. Die brauchen, man sieht es ja immer wieder auf Instagram, suchen sie immer mal nach einer Torwartfrau, mal nach Spielerinnen. Und da muss ich das muss ich nach unten fortsetzen. Mhm. Dazu gehört aber auch, dass die Frauenbundesliga vom DFB weg muss. Die müssen, und das ist ja die große Diskussion, sie wollen ja eigentlich eine eigenständige GmbH gründen, ähnlich der DFL. Um sich selber vermarkten zu können. Der DFB denkt halt meines Erachtens noch viel zu sehr an diesen alten Strukturen.
Das ist klar.
Also und gibt doch den einfach den, die da was davon verstehen, die Möglichkeit, das selber zu vermarkten und selbst zu organisieren.
Ich find immer diese Privatisierung, da höre ich ja mal dabei raus, da bin ich immer sehr skeptisch, weil eigentlich privat immer nur auf Geld geguckt wird. Aber ja, eine professionelle Struktur in Form der DFL, also der Vermarktung der Vereine, die da teilnehmen, und zwar erste, zweite Liga, so wie in der Männerbundesliga auch ist, würde ich schon gut finden, aber ich würde noch weitergehen, ich würde auch die dritte Liga damit drin nehmen. Auch bei den Männern würde es gut passen, wenn man den Unterbau sozusagen auch mit beachtet, weil, sag mal, du wirst dann irgendwann zu elitär, also die DFL im Herrenfußball oder Männerfußball macht ja fast alles. Bestimmt ja fast alle Regeln, ja, und Amateurvereine können da zum Beispiel ja nicht mitwachsen. Also wie oft siehst du das zum Beispiel, dass gerade mit irgendwelchen halbautomatischen Abseitslinien, die jetzt kommen sollen, das gibt es im Amateurbereich einfach nicht, weil das einfach viel Geld kostet, und da muss man überlegen, ob man nicht ein bisschen wieder zur Basis zurückgeht, aber das werde ich nicht verhindern können, und da bin ich wahrscheinlich ein Mahner an der falschen Stelle.
Mhm. Nein, es gibt jedenfalls noch viel zu tun, und ich finde es wunderbar, dass Berlin da eine große Rolle spielt, sportlich, und mal gucken, in welche Richtung es geht.
Aber ich würde mich natürlich auch wirklich darüber freuen, weil ja auch Hertha und Viktoria, wie gesagt, völlig andere Wege gehen jeweils. Und welches Modell am Ende, also Viktoria kann man wirklich nur die Daumen drücken, auch wenn das erstmal so klingt, dass das so ein künstlicher Verein ist, aber nee, ist eine andere Struktur. Und ich mag ja, wenn das auf breiten Schultern alles steht.
Ja, genau.
So ist es. Wenn nicht ein Sponsor plötzlich aussteigt und der ganze Verein baden geht. Ja. oder abhängig ist davon, von dem Ehen, wenn der sagt, nee, wir spielen jetzt aber in Grün-Weiß, spielen sie in Grün-Weiß, obwohl es nie so war.
Auf viele Schultern ist es da verteilt. Ja. Und es ist halt eine wahnsinnige Expertise dahinter. Ne? Da sind ja so viele ehemalige Profisportlerinnen auch mit in der Orga beteiligt und sich dann auch einen US-Verein als Vorbild zu nehmen, wo halt nun mal der Fußball der Frauen schon seit Jahrzehnten extrem erfolgreich ist, ist ja auch eigentlich ganz smart. Aber ich denke, auf die werdet ihr dann in der Saison danach treffen. Ich glaube, denk, dass die aufsteigen in die erste Liga. Müssen sie auch, weil das rentiert sich sonst ja überhaupt nicht.
Also Turbine und Victoria erstmal.
Victoria, ja. Bei Turbine weiß man ja immer nicht so ganz. Aber Victoria, denke ich, wird auf jeden Fall aufsteigen nächste Saison.
Mhm. Gut. Dann gucken wir mal. Also ich hätte große Lust, die Frauenspiele zu tippen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder?
Ich habe das vor, aber da müsste erstmal, also ich bin internetaffin nicht ganz so und mir sind da auch ein paar Leute weggebrochen, die das früher sozusagen mir da mal geholfen haben. Aber ich würde diese Kicktipp-Stammtisch, würde ich gerne auch die Frauen-Bundesliga drin haben wollen. Aber du hast ja schon was vorbereitet. Wenn du möchtest, können wir auch deins.
Also können wir auch noch machen über einen Union-Stammtisch, aber ich habe mit ein paar Nachbarn, wir haben einfach eine Gruppe gegründet und wollen einfach nur die Frauen tippen, also wer da Lust hat, kann gerne mitmachen, ist ein offenes Tippspiel. Wir einfach über Kicktipp und dann also eine Spieltagsprophetinnen eingeben und bei uns beitreten.
Oh, das schreibst du mir nochmal auf und dann verlinke ich es in den Shownotes.
Genau, also es ist einfach aus Spaß an der Freude. Hm. Alle, die da drin sind, haben sich eine Dauerkarte geholt, also bis jetzt, die da drin sind.
Na, dann machen wir das so, dann bleibt der Stammtisch für die Männer, den kann ich nochmal bewerben, da sind noch freie Plätze und da sollte man die Bonusfragen relativ schnell beantworten, weil da auch die zweite Liga, also wer steigt auf aus der zweiten Liga, ihr fragt es und ich weiß nicht, wie lange das noch offen bleibt.
Habe ich schon gemacht.
Und dann machen wir deinen Kick-Tipp. Deine Gruppe da für die Frauen. Es wär wirklich schön, die Frauen-Bundesliga zu tippen.
Genau. Ja.
Also ich schreibe es in den Shownotes, ich schreibe es bei Blue Sky drin.
Wir können ja so einen Einladungslink mit reinsetzen.
Genau.
Genau. Wir freuen uns über jeden. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt nichts zu verlieren. Kann nur der Frauenfußball gewinnen.
Ja, gibt nichts zu gewinnen, finde ich ja persönlich doof, aber...
Eine Fliegenfischroute.
Ja, wir verkaufen ein Meet and Greet mit Inga und Urs beim Fliegenfischen. Heimliche Beobachter oder offizielle Beobachter.
Das kannst du nicht bezahlen, Ralf.
Ich muss es ja nicht machen. Ja.
Also Inga könnte ich ja vielleicht noch beeindrucken dir guckt einer beim Fischen zu, aber ich glaube, Urs lässt sich da nicht breitschlagen.
Nee.
Nee, ist ja auch richtig so. Ist ja auch Privatsphäre und wenn er mit Inga dann...
aber ich habe immer gerne bei Tippspielen Preise ausgelobt, aber das wurde in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so...
Ich finde Preise wichtig, da hat man doch erst richtig Lust mitzumachen.
Ja, aber hatte keiner mehr Ideen und ganz alleine so ein Ding zu tragen, das kostet ja nun Geld. Wenn sich mehrere beteiligt hätten, also irgendwas gestiftet, irgendwas, weiß ich, eine Cola-Dose für den vorletzten Platz oder so, dann hätten wir weiter Spaß gemacht, aber ganz alleine und dann gab es auch viel Kritik überhaupt an der Kick-Tipp-Runde und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, okay, dann lasse ich es einfach nur so laufen. Ist dann so.
Eine Tagesspiegeltasse könnten wir sponsern.
Den Beutel. Beispiel. Ich glaube, die Beutel sind beliebter, ehrlich gesagt. Auf die Beutel sind immer alle ganz heiße Tassen. Naja.
Dann machen wir bei den Frauen-Bundesliga, da stifte ich da auch noch einen Preis. Dann machen wir da Preise drin. So, dann okay. Habt ihr jetzt auch eine Möglichkeit mal. Überlegen wir uns ein paar Preise. Ich bin immer dafür, dass man guckt, wie viele Leute dabei sind. Dass auch Leute, die ziemlich hinten sind, auch noch eine Chance haben. Aber ganz wichtig, nicht tippen, dreimal nicht tippen, ist dann nicht mehr Preis, also kann man keinen Preis mehr gewinnen, damit man nicht die belohnt, die dann irgendwann gesagt haben, oh komm, und dann durch Zufall 66. werden zum Beispiel. Oder?
Genau. Nee, können wir machen. Verlinkt man in den Shownotes. Aber eine Sache habe ich noch. Wir hatten vorhin Dirk Zingler im Gespräch. Du hast was vor.
Ja. Das ist aber noch...
Gut, okay. Schweig mal drüber.
Darüber reden wir beim nächsten Mal.
Da wäre ich gerne bei.
Das können wir vielleicht einrichten.
Nochmal gucken. Ja.
Stay tuned, ein kleiner Spoiler zum Ende, ein Cliffhanger zum Ende.
Also ich ganz weiß genau. Es wirklich nicht, ich habe jetzt einfach nur gepokert. Ja. Habt eine schöne letzte spielfreie Woche. Am Freitag geht's los bei den Männern in Gütersloh. Das haben die Frauen vorher Saison schon vorgemacht, wie man da gewinnt. Sicherlich nach Verlängerung, aber
egal.
0-0 nach 90 Minuten ist ja schon fast gesetzt. Wir schießen ja keine Tore.
Nee, und ich fahre jetzt in Urlaub.
Das mach mal. Erhol dich schön und nächste Woche werde ich mit Patrick sicherlich irgendwie einen Termin vereinbaren. Da reden wir dann nochmal über die Männer und wenn dann die Frauen anfangen, dann nochmal so eine richtige Runde, auch mit Maren vielleicht. Das war auch schon mal die ersten Tipps so geben können. Na, mal gucken, was uns einfällt.
Genau. In dem Sinne, kommt noch gut durch den Restsommer. Wir hören uns, wenn die Spiele wieder begonnen haben.
Ja, wir hören uns jetzt so.
Öfter. Gut.
Bis dann. Tschüss.
Bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Fall.